Heute ist der Tag der schlechten Reime. Advent, Advent, der Philipp rennt. Okay, das Niveau steigt gleich noch im Bestzeit-Podcast von Philipp Krieger und Ralf Scholl. Also hoffentlich steigt es gleich noch.
Ich wollte gerade sagen, da haben wir uns jetzt weit aus dem Fenster gelehnt. Das ist weit aus dem Fenster gelehnt. Wir hoffen, dass unser Gast später spätestens uns helfen wird, auf ein neues Niveau zu kommen. Ob wir zwei das in unserem Intro jetzt hier noch schaffen werden, das steht natürlich auf einem anderen Blatt Papier. Aber ja, Ralf, heute war, sagen wir mal, busy in vielerlei Hinsicht. Wir haben uns heute schon mal kurz gesehen und war mit der Abstimmung, wie man das bei uns kennt, von langer Hand geplant, wie das diese Woche mit der Folge ablaufen wird und wen wir da zu Gast haben. Aber das Gute ist ja, einer von uns beiden hat eigentlich immer entweder eine gute Idee oder gute Kontakte und im besten Fall beides. Und ich glaube, das, was nachher uns noch erwarten wird, das fällt in die Kategorie beides. Und das ist natürlich dir zu verdanken.
Ja, also auf jeden Fall ist das ja jemand, der, also eine Frau, die mit dir schon mal gemeinsam in einem Verein war, ja, um das Rätsel noch ein bisschen zu erweitern.
Plus das stimmt.
Schnell laufen kann, also sehr schnell laufen kann, wenn sie schon vorher, und jetzt kommen wir der Sache dann näher, schon geschwommen und Rad gefahren ist. Ja.
Richtig.
Und darüber wird sie uns dann hoffentlich gleich sehr ausführlich berichten, da bin ich relativ sicher. Und Malle ist nur 43 Mal im Jahr, sie ist auf einer sonnigen Insel. Wir sind jetzt nicht ganz sicher, welche es ist, ob Mailand oder Madrid, auf jeden Fall im Süden.
Ja, also, wollt jetzt nichts Falsches sagen.
Genau. Und weißt du was, ich habe heute Nachmittag, ja, also zwischen unseren beiden Sessions, ja, wir haben nämlich vorhin schon unsere Partner-Parts aufgenommen, heute gleich zwei Partner in dieser Folge. Dazwischen war ich tatsächlich laufen, du glaubst es kaum, es war sonnig, das konnte ich noch belegen und dann ist was ganz Ungeheuerliches passiert, also etwas, was du dir gar nicht vorstellen kannst. Ja, ich bin ohne jegliche elektronische Unterstützung weitergelaufen, weil meine Akkus halt alle leer waren. Also das, jetzt das am Handy, ja, und dann auch noch an meiner Uhr und dann auch noch in meinen beiden Beinen, also alle Akkus waren leer nachher.
Das mit den Beinen ist natürlich das Schmerzlichste wahrscheinlich. Ja. Aber das erinnert mich an meinen sehr guten Freund Felix Plinke, der hier im Podcast auch schon zu Gast war und der sich unter anderem bei uns auch um diese Partner tatsächlich kümmert. Felix, so das Thema mit Uhren laufen, die keinen Akku mehr haben, das ist dein Thema, ne? Das war früher schon so zu deinen aktiven Zeiten.
War, das schon, ja, war er dafür bekannt?
Ja. Ja, also es gab drei Möglichkeiten. Entweder er ist im besten Falle mit einer Uhr aufgekreuzt, die möglicherweise dann während des Trainings leer gegangen ist. Option 2 war, dass er schon mit einer leeren Uhr ankam, weil, keine Ahnung, Ladekabel nicht mehr gefunden oder überhaupt. Und Option 3 ist, dass er direkt, glaube ich, gesagt hat, ich bemesse meine Tempogestaltung heute am Stand der Sonne oder ich weiß nicht, also auf jeden Fall ohne alles. Felix findet ihr auch auf Strava, ich glaube, er hat ein öffentliches Profil und inzwischen ist er zum Glück auch wieder, weil wir ihm nicht so viel Arbeit geben wie sein vorheriger Arbeitgeber, ist er auch wieder ein bisschen regelmäßiger am Laufen, was ja ganz schön ist und nimmt den Schwung jetzt mit, den er nach dem Linz-Marathon vor einigen Wochen sich wieder, wie soll ich sagen, wieder mitgenommen hat. Uhren leer, da bin ich ja nicht prädestiniert dafür. Also das ist, glaube ich, ganz, 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 ganz selten bei mir mal der Fall gewesen, weil ich ja, du hast es schon oft genug thematisiert, ja jemand bin, der das immer extrem braucht, dass man danach so ein paar Daten und Zahlen und Fakten hat. Allerdings heute Morgen war es kurz davor, da war zumindest mal die Polar Vantage V2 bei, ich glaube, 15%. Und ist bei mir selten, dass es so weit runterkommt, weil meistens, wenn es irgendwie so halb voll ist, dann denke ich mir, ach komm, hängen wir mal kurz an, sicher ist sicher. Und 15% Test hätte wahrscheinlich noch für drei Dauerläufe wahrscheinlich gereicht. Insofern ist das eigentlich relativ easy. Ich glaube, du hast auch eine Vantage, richtig?
Ja, tatsächlich lässt die aber inzwischen, weil die schon, das ist die erste Generation, schon ein bisschen älter ist und ich die eigentlich 24/7 anhabe. Mhm. Langsam lässt der Akku ein bisschen nach. Ich bin aber leider auch nicht jemand, der da permanent drauf guckt. Und ich merke dann immer, wenn der Akku schwach wird, wenn das angezeigt wird beim Laufen oder beim Radfahren.
Dann ist es meistens schon fast zu spät, gell?
Dankeschön, ja. Habe ich gedacht, okay, dann war es schon aus. Ja, also das Training ist schon wieder ausgegangen. Und dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich halt schnell die Strava-App, weil, you know, if it's not on Strava, it's not real.
Absolut.
Mache ich schnell die Strava-App auf meinem Handy an. Das war aber offensichtlich schon seit Minuten tot. Also es war ganz toll. Aber es war super Wetter. Ja, ich dokumentiere das auf jeden Fall noch, weil, also hoffentlich, weil die Fotos hoffentlich noch auf dem Handy sind. Es sah super schön aus und es war kurz Sonne, ja, und sehr windig und frisch, aber toll.
Aber kein Schnee in Köln, richtig?
Schnee in Köln, das gibt's gar
Das
nicht.
ist einfach, das
Das ist
ist wie
Bielefeld,
inexistent.
das gibt's gar nicht.
Also es ist in Regensburg zumindest fast wieder weg, nachdem es gestern doch tagsüber echt viel geschneit hat, auch auf der Straße teilweise liegen geblieben ist, an den Bürgersteigen sowieso, aber dadurch, dass wir dann heute doch wieder 4, 5 Grad am Morgen schon hatten und dann tagsüber sowieso noch mehr, ist das meiste echt wieder weggeschmolzen, worüber ich persönlich jetzt nicht so unglücklich bin, weil ich laufe ja lieber draußen und nicht auf Laufbändern, zumindest aktuell habe ich da noch nicht so meine Liebe für entdeckt, aber Ralf, ich kann dir was sagen, ich war die Woche schon auf einem Laufband, ob man es glaubt oder nicht.
In anderer Mission, ne?
In anderer Mission, genau, so schaut's aus.
Ich habe kurz gedacht, jetzt dreht er völlig durch, aber nein, es war mit Sinn und Verstand. Ausnahmsweise mit Sinn und Verstand.
Ausnahmsweise, kommt nicht so oft vor. Aber ja. Diesmal dachte ich mir, Mensch, man kann doch mal so eine Phase vor sozusagen, wie soll man sagen, ist ja jetzt nicht mehr Off-Season, aber es ist auch noch nicht so richtig ernsthafte Marathon-Vorbereitung, in so einer Trainingsphase auch mal wieder gucken, was kann man denn sonst noch so alles messen, testen und im besten Fall auch optimieren. Und deshalb war ich tatsächlich am Sonntag, Felix hat auch ein straffes Programm gehabt, weil der war mit mir in Hamburg. Felix, Samstag aus dem Urlaub zurückgekommen, aus tropischen Gefilden und Sonntag mit mir direkt wieder losgefahren, und zwar nach Hamburg. Wir waren bei Curex. Das wird vielleicht der ein oder andere von euch Lauf- und vielleicht auch Triathlon-Fans schon kennen. Die meisten, vermute ich fast mal, kennen vermutlich die Einlegesohlen, diese Sporteinlagen, die es sowohl für Radschuhe als auch für Laufschuhe gibt. Aber was viele nicht wissen, ist, dass die auch ein ziemlich krasses Software- und Analyseunternehmen sind, was so biomechanische Messungen und so anbelangt. Also die haben zum Beispiel ein 5D-Lab, heißt das, entwickelt, was mit verschiedensten so Spezialkameras funktioniert, sodass man halt nicht mehr diese, das kennt der ein oder andere vielleicht noch, weiß ich nicht, vielleicht auch so aus Werbungen, das machen auch gerne Sportartikelhersteller, das sieht einfach cooler aus, natürlich, dass man überall so Kleber hat, so Aufkleber an allen Gelenken und so weiter, wo dann in so Laboren immer gemessen wird, was weiß ich, welcher Winkel in welcher Phase des Laufschritts aussieht, aber das geht eben bei Curex auch alles ohne diese Marker, sondern man stellt sich quasi auf dieses Laufband in diesem geeichten Setup und dann kann man da alle möglichen Messungen machen. Über Position, also Körperhaltung, über Schrittfrequenz, über ob man irgendwelche lateralen, also so seitlichen Bewegungen hat und so weiter und so fort. Das war sehr, sehr, sehr eindrücklich, vor allem wenn man da natürlich auch jemanden hat, wie die gute Lisa, die mich da betreut hat und analysiert hat. Und da gab es eine Menge Input. Man möchte jetzt vielleicht denken, jemand, der einen Marathon schon mal halbwegs okay hinter sich gebracht hat, hat da wahrscheinlich, weil da gibt es dann alle Werte zusammengezählt, so einen Endscore, sage ich jetzt mal, hat da wahrscheinlich einen krassen Wert, der da vielleicht irgendwo in der Top-Phase ist. Und da muss ich sagen, der war weit entfernt von Top. Ich habe es nicht mal in die Top 5 geschafft. Also ich sehe das so als noch eine Menge Room for Improvement.
Ich dachte, da würde dann ausgerechnet, wie deine potenzielle Verbesserung durch eine Laufverbesserung ist und das wäre dann schon unter 2 Stunden gewesen. Ja. Weil oft sind ja diese Versprechungen doch relativ blumig, ja, um nicht zu sagen in Prozenten relativ hoch. Ja, aber das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema. Das können wir gleich auch mit unserem Gast besprechen, weil das ja gerade in der Triathlon-Szene auch so ein kleiner Trend ist, der dahin geht. Ich weiß gar nicht, ob sie das macht. Ich glaube, ich weiß es einfach nicht.
Frederik Funk war da auch, glaube ich, erst ein paar Tage vor mir da, weil der auch mit Curex so eine Partnerschaft hat und war wohl auch in diesem 5D-Lab. Also das ist wohl am Kommen.
Übrigens ganz knapp geschlagen von Jan Frodeno, Zweiter bei der Wahl zum Triathleten des Jahres geworden. Also der hatte in diesem Jahr auch leistungsmäßig einen Riesenschritt nach vorne.
Ja.
Aber Patrick Lange zum Beispiel, der einer der weltbesten Läufer im Triathlon-Zirkus ist, der arbeitet sehr viel, der arbeitet mit einem Personal Coach, der ein Laufguru, der sich über Positionierung, also Körperpositionierung, da sehr stark die optimale Haltung ökonomisch ausgefeilt für das Laufen danach hat. Ja. Weil klar, du bist ja dann auch noch in einer stark ermüdeten Phase am Ende.
Klar.
Ja, und, aber das können wir gleich alles mit unserem Gast besprechen, das ist richtig cool. Ja, meine Lieblingsgeschichte noch kurz, bevor wir uns gleich unserem Gast zuwenden, war ja die eingeschneiten 60 Briten im Norden von Großbritannien.
Ich hab's gelesen.
Die mit der Oasis Coverband da eingeschlossen waren.
Ja.
Ja, es wollten auch einige, nachdem der Schneeflug da war, nicht nach Hause. Ja, es gab wohl noch Bier. Oder
den hat es wohl so gut gefallen wahrscheinlich.
Ja, genau. Ne? Deshalb, ich war ja schon froh, dass du dass du auf jeden Fall noch in Hamburg nicht eingeschneit warst. Ja, war auch knapp. Wenn du da ja, ja knapp nicht eingeschneit warst. Ja, und du hast ja auf jeden Fall auch da noch ein paar Neuigkeiten mitgebracht. Ja, das können wir aber gleich nochmal machen, nachdem wir uns mit unserem ersten Partner auseinandersetzen. Und da geht es um das, was man als Nahrungsergänzungsmittel noch zu sich nehmen kann. Ja, Philipp, wir sind ja auf der Suche nach der immer wieder grünen und neuen und frischen Frage, was macht man im Supplement-Bereich, auf einen sehr starken Partner getroffen, auf Athletic Greens mit dem Top-Produkt AG1. Was passiert da in diesem All-in-One-Produkt?
Ja, dieses All-in-One-Produkt ist eine Mixtur aus 75 verschiedenen Vitaminen, Mineralstoffen und kann euch durch den Winter oder durch einen sportlichen Alltag helfen, indem ihr euch eure Ernährung optimal noch unterstützen werdet. AG1 habt ihr vielleicht schon aus der Triathlon-Szene mal gehört und mitbekommen. Da haben wir für euch einen sehr coolen Deal, denke ich mal, am Start. Nämlich für alle Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts gibt es bei Abschluss eines AG1-Abos den Jahresvorrat an Vitamin D3 und 5 Travel Packs für die Leute, die auch gerne mal unterwegs sind, kostenlos on top mit dazu. Und Ralf, für die Leute, die damit nicht zufrieden sind, gibt es sogar auch noch eine 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Wie sieht das bei dir so aus im Daily Life?
Ja, aber mit Geld zurück kann man sich kaum vorstellen, weil der Vorteil ist tatsächlich, erstens, alles drin, ja, hilft also bei Vitaminen, Mineralstoffen, den essentiellen Inhaltsstoffen, fördert Immunsystem, Darmgesundheit, Energiehaushalt, Regeneration, wichtige Thema, oder wie wir erfahrene Menschen sagen, gesundes Altern. Ja,
das Ganze. Das merke ich auch schon.
Oder? Das Ganze findet ihr unter athleticgreens.com/bestzeit. Kommt natürlich in unsere Shownotes rein. Auf jeden Fall ein sehr cooler Deal für unsere Gemeinde. So, ihr Lieben, dann befassen wir uns mal mit einer jungen Dame. Wir haben es schon gesagt, die laufen kann, schnell laufen kann, sehr schnell laufen kann, auch wenn sie vorher schon ein bisschen Schwimmen und Radfahren war. Herzlich willkommen, Weltmeisterin ja immer noch, ne? Die längste Weltmeisterin aller Zeiten von Hawaii, Anne Haug. Grüß dich, Anne.
Ja, hallo. Danke, dass ich bei euch dabei sein darf.
Ja, sehr, sehr gerne. Wir haben schon gesagt, Malle ist nur 344 Mal im Jahr. Du bist auf irgendeiner sehr schönen Insel, wo du ja fast zu Hause bist, zumindest im Winter. Ja, Neid und Missgunst sei dir sicher von allen Schnee, Regen und Windgeplagten.
Ja, als Triathlet muss man halt immer in die Sonne. Dann hat man eine ganz schöne Ausrede. Laufen kann man eigentlich bei jedem Wetter, aber Radfahren ist halt immer schon schwierig bei Regen, Wetter und Schnee. Von daher haben wir Triathleten da schon ein bisschen ein Luxusproblem und können immer wieder auf die Kanaren flüchten.
Genau, du bist nämlich natürlich nicht auf Malle, sondern jetzt bin ich nicht sicher. Entweder, also in meiner Wahrnehmung als absoluter Nicht-Triathlon-Experte in dieser Runde, hat man so im Hinterkopf Fuerteventura oder Lanzarote. Das sind so diese Triathlon-Hotspot-Inseln, wo alle Triathleten hinflüchten in der dunklen, kalten Jahreszeit. Wo bist du denn genau?
Genau, also ich bin im La Santa auf Lanzarote. Das ist einfach mein langjährigster Sponsor, den ich habe. Und das ist einfach ein wahres Trainingsparadies. Das ist eigentlich wie ein Olympiastützpunkt auf den Kanaren. Und da bin ich eigentlich, da überwinter ich eigentlich meistens.
Da hast du jetzt, glaube ich, schon viele Leute hier hellhörig gemacht. Weil wir haben natürlich wahrscheinlich eine überwiegende Mehrheit, die läuft. Aber wir haben auch schon echt viele ZuhörerInnen, die dem Triathlon nicht abgewandt sind, sagen wir mal. Ralf macht hier ja auch immer sehr viel Werbung dafür, die Leute zu konvertieren, zumindest ein bisschen.
Und es geht ja nur um alternative Trainingsformen, ja, dass man nicht so einseitig wird. Ja?
Absolut, und nicht so einseitig
mehr,
wie ich.
Mehr machen kann, ohne seinen Laufapparat zu belasten. Ja? Aber genau. Das wird Anne uns gleich noch erklären, wie das richtig funktioniert.
Aber jetzt Anne kann uns ja mal einen Tipp geben, wie müssen wir uns das vorstellen? Weil natürlich haben trotzdem viele Leute, die zuhören, ja gar keine Vorstellung, wie ein Olympiastützpunkt aussieht. Nachdem wir schon gehört haben, dass das Wetter top ist, wie müssen wir uns das bei dir vorstellen? Hast du direkt wahrscheinlich einen 50-Meter-Pool vor der Haustüre?
Genau, also wir haben drei 50-Meter-Pools, zwei sind leider gerade in der Temperatur, aber normalerweise haben wir drei 50-Meter-Pools. Also es ist einfach, man kann sich das, Laien würden jetzt sagen, das wäre ein Sportknast, aber das ist halt eine riesen Festung quasi, da ist ein großes Leichtathletikstadion drin. Wir haben jetzt eins der neuesten Stadions überhaupt in ganz Europa gebaut mit einer Druckmessplatte unter den Bahnen. Das heißt, du kannst jeden Schritt sehen mit einer App, wie viel ja, wie lang deine Bodenkontaktzeit ist und wie lang deine Schrittlänge ist, damit halt auch jeder Profi in seiner Sportart richtig professionell trainieren kann. Also sowohl Läufer als auch der Storl als Kugelstoßer, mhm, sind wirklich die ganze Welt, Schwimmnationalmannschaften, alles Mögliche ist da, weil die wirklich in jedem Bereich optimale Trainingsbedingungen haben für alle Sportarten, die es so gibt. Und ja, klar, super kurze Wege. Also ich falle aus dem Bett und bin eigentlich schon im Schwimmbad. Dann die Bahn ist 200 Meter weg und Radfahren ist natürlich super hier. Ist total hügelig, super windig. Also echt tough, wenn man wieder zu Hause ist, dann weiß man, was man getan hat.
Ich mag ja Lanzarote sehr, sehr gerne. Gar nicht jetzt wegen dieser Bedingung oder wegen des Sportknasts. Ich war da auch schon ein paar Mal, aber schon vor sehr, sehr langer Zeit, als es noch nicht ganz so schön war. Zwischendurch war es ja auch mal so ein bisschen abgerobbter. Auf jeden Fall ist Lanzarote ja eine Insel, die ganz stark halt eben auch von schwarzer Lava geprägt ist. Und es gibt so bestimmte Straßen, wo man dann auch minutenlang fahren kann, niemanden hört, sieht und nur die schwarze Linie der Straße und rechts und links auch nur schwarz sieht. Und das hat schon echt auch einen ziemlich coolen Reiz da, muss ich echt sagen. Also mir gefällt das auch sehr, sehr gut, da viele Leute sagen, oh, öde, langweilig, ja, und dann ein Sportknast. Also was willst du da?
Naja, das muss man halt schon mögen, ne? Und ich meine, als Triathlet, da muss man einfach diese Einsamkeit mögen. Es ist sehr ähnlich zu Hawaii, von daher ist halt auch die Vorbereitung ideal hier. Und klar, also ich meine, wir müssen uns sehr lang mit uns selbst beschäftigen und jetzt kann man hier auf Lanzarote einfach perfekt.
Übrigens, in den Anfangszeiten dieser Anlage hat tatsächlich der Deutsche Leichtathletikverband da auch an der Instandhaltung der Tatanbahn mitgewirkt und da auch Geld investiert, weil zu dem Zeitpunkt andere Bereiche noch nicht so ausgebaut waren in Südeuropa, wo der DLV ja inzwischen hingeht. Also Belek ist ja jetzt auch so ein neues Zentrum geworden in der Türkei. Und dann sind da halt auch Gelder des Deutschen Leichtathletikverbandes in die Anlage geflossen, damit das eine vernünftige Tatanbahn bleibt, weil die Witterungseinflüsse da doch schon auch ein bisschen härter sind teilweise und da natürlich eine permanente Pflege gemacht werden muss. Ansonsten, Anne, ist das ja eigentlich nicht, also zum Laufen nicht so endgeil, sage ich mal, weil du läufst halt ja dann da unten doch irgendwie mehr oder weniger kleinere Runden, Wald gibt es nicht, ja, und es geht eigentlich nach spätestens 500 Metern Berg hoch oder du musst wieder umdrehen.
Ja, ja, also man kann hier die Lagunenrunde laufen, da ist die längste Runde außenrum, sind 5 Kilometer. Und dann kann man natürlich nach Tinajo hochlaufen oder nach So hochlaufen. Aber wie gesagt, ja, das ist wie beim Radfahren und beim Laufen. Du musst halt immer erst, du kannst dich entscheiden, ob du rechts den Berg hoch oder links den Berg hoch gehst. Aber ja, so ist es halt. Und ich meine, ich mache alle meine schnellen Laufeinheiten grundsätzlich auf dem Laufband. Von daher bin ich auch auf ein gutes Gym angewiesen. Und die haben hier Woodway-Laufbänder. Und das ist natürlich ein Luxus hier. Von daher macht es mir nichts aus, wenn ich ich laufe auch stundenlang in der Lagune. Also ich bin da ziemlich schmerzbefreit und ich mache halt das, was auf dem Plan steht und das ist mein Ziel. Und ich bin ja nicht kein Tourist, der irgendwie schön abwechslungsreiche Landschaft will, sondern ich mache meine Arbeit und will die so gut wie möglich machen. Und wenn es eben heißt 20 Mal im Kreis, dann laufe ich halt 20 Mal im Kreis. Also das macht mir eigentlich wenig aus.
Das ist natürlich jetzt direkt sehr schön für mich zum Eingrätschen. Zum einen, weil ich weiß, wie sehr Ralf Laufbänder liebt, aber da haben wir tatsächlich in unserem Intro auch schon gerade eben drüber gesprochen. Ich bin jetzt auch nicht der allergrößte Laufbandfan. Ich war aber tatsächlich auch am Montag erst in Hamburg auf dem Laufband für diverse Tests bei Curex in diesem 5D-Lab. Da wollten wir auch noch mal ein paar Werte messen, beziehungsweise zu schauen, was man alles noch so optimieren kann. Das war spannend. Woodway ist natürlich auch ein Begriff. Ich glaube, von den Premium-Laufbandherstellern gibt es natürlich Woodway. Es gibt noch, was wir oft bei so Olympiastützpunkten und sonstigen Leistungsdiagnostiken haben, ist oft HP Cosmos, machen, glaube ich, auch noch relativ gute Laufbänder, auch sehr groß meistens natürlich vom Aufbau. Nichtsdestotrotz interessant, weil du sagtest ja gerade, Stadion ist ja direkt vor der Haustüre, aber du machst alle schnellen Einheiten auf dem Laufband. Das ist natürlich jetzt die Frage, einfach aufgrund der Vergleichbarkeit, sodass du dann natürlich deinem Trainer auch Feedback geben kannst. Ich meine, das sind ja dann mehr oder weniger Laborbedingungen. Das heißt, die vorgegebenen Einheiten sind wahrscheinlich halt sehr viel vergleichbarer, weil klar, im Stadion draußen kannst du natürlich einen Tag, weiß ich nicht, 30 Grad haben und am nächsten Tag hat es vielleicht mega Wind. Trotzdem, wieso auf dem Laufband und nicht im Stadion?
Ja, das hat sich irgendwie so eingeschlichen bei mir. Ich hatte schon 3 Ermüdungsbrüche in der Hüfte. Und klar, wenn man natürlich auf der Bahn läuft, ist immer diese einseitige Belastung. Und meistens sind wir doch nicht allein, dass man mal in die andere Richtung rumlaufen kann. Ja. Und da hat sich das irgendwie so eingebürgert, dass ich es eben auf dem Laufband mache. Und inzwischen liebe ich Laufband einfach, weil ich halt, ich muss halt nicht nachdenken. Ich stelle die Geschwindigkeit an und muss
mich
nur konzentrieren, da Gas zu geben. Und das ist halt, ja, ich meine, man muss sich täglich im Training quälen. Und wenn dann schon ein Ding wegfällt, dass man auch noch die Pace halten muss, ist es halt wirklich für meinen Kopf echt entspannt. Und wie gesagt, die Vergleichbarkeit ist natürlich super gut. Ich weiß halt, wenn ich das in der Geschwindigkeit laufen kann, dann ist die Form nicht ganz so schlecht. Also ich habe dann schon so meine Schlüsseleinheiten. Und ja, ich liebe halt einfach dieses Woodway-Laufband, weil es halt keine, ja, keine plane Fläche ist, die immer auf einem festen Untergrund sich so festdrückt, sondern es sind halt einfach Planken.
Und diese Lamellenlaufbänder, genau.
Ja, und ich habe halt einfach das Gefühl, das ist für meinen doch etwas älteren Bewegungsapparat doch sehr, sehr gelenkschonend, sagen wir mal so.
Jetzt dann ist noch nicht wieder mit dem, dazu. Jetzt fang bitte nicht wieder an mit dem Alter zu kokettieren. Ich kann das nicht ertragen.
Nee, natürlich nicht mit dem Alter, aber noch eine Nerdfrage, bevor wir das Laufbandthema verlassen, damit Ralf hier nicht noch graue Haare bekommt. Aber absolute Nerdfrage natürlich.
Was soll denn dann noch grauer werden?
Laufband bei dir mit Steigung eingestellt oder ohne?
Mit 1%.
Weil da gibt es ja die Frage mit Luftwiderstand und so 1%, 2%. Was machst du? 1% wahrscheinlich, oder?
1% Steigung. Genau, weil sonst wird man bescheißen, glaube ich. Also.
Das ist ein guter Punkt. Jetzt, die Leute zu Hause jetzt denken, was redet jetzt hier gerade der Philipp und Anne und so, hä, von was, Steigung, wieso und überhaupt. Man muss natürlich sehen, wenn man jetzt draußen laufen würde, auch wenn kein Wind wäre, also ansonsten perfekte Wetterbedingungen, ist es ja trotzdem so, dass man, wenn man eine bestimmte Geschwindigkeit läuft, zumindest mal den Luftwiderstand ja brechen muss. Also wenn man halt 20 km/h rennt, 3er Schnitt beispielsweise, dann muss man ja zumindest das sozusagen verdrängen. Ne? Und wenn du auf einem Laufband rennst, rennst du natürlich mehr oder weniger auf der Stelle. Das heißt, minus den sonstigen vielleicht nicht so optimalen Bedingungen gibt es auch keinen Luftwiderstand. Und deshalb gibt es da verschiedene Ansätze, die manche verfolgen, manche gar nicht. Bei den Norwegern habe ich oft mitbekommen, denen ist das einfach komplett wurscht. Also ich habe auch einen norwegischen Trainingskollegen, der ein sehr guter Marathonläufer ist. Und da habe ich auch mal gefragt, wie sie das so sehen, weil ich kenne das halt auch, dass man zumindest so 1% einstellt am Laufband, um sich so ein bisschen das Leben schwerer zu machen und das Draußenlaufen eher zu simulieren. Und die meinen so, ja, wenn wir auf dem Laufband laufen, laufen wir auf dem Laufband und wenn wir draußen laufen, laufen wir draußen. Und ich so, okay.
Ja, alles klar. Wenn man, also ich mache das immer so, ja, allein um mich nicht selber zu bescheißen, aber wenn ich zum Beispiel jetzt dran denke an meine Nationalmannschaftszeit, wenn wir immer am IAT waren, da war das Laufband doch immer auf 0%.
Immer auf 0 im IAT, genau. Ja.
Aber vielleicht wegen der Vergleichbarkeit, weil es schon immer so war.
Das ist mein Lieblingsargument, das war schon immer so. Übrigens, Philipp, du kruschelst so mit deinem Skianzug. Du müsstest, glaube ich, den mal aufmachen, weil sonst haben wir das Kruscheln hier auf unserer Aufnahme drauf.
Ja.
Das ist, weil du so schon wieder voll in deinem Nerd-Talk drin bist. Ja,
das ist spannend.
Aber Anne, du hast mit deinen ersten Einlassungen schon so viele Ansatzpunkte gegeben, da müssen wir nochmal an der einen oder anderen Stelle zurück. Erstmal zur Einordnung. Ja, dein Trainer ist ein gewisser Dan Orang, der eine der erfolgreichsten Folgen unserer kleinen Podcast-Reihe hier hingelegt hat, ist, glaube ich, All-Time Nummer 3. Ja, also da musst du dich jetzt ein bisschen anstrengen. Ja, die All-Time Nummer 2 ist das Race-Recap vom Berlin-Marathon dieses Jahres. Ja, also jetzt ja auch nicht etwas, wo Philipp die Bäume direkt reihenweise vom Straßenrand weggerissen hat. Ja, aber das nimmt die Leute
halt. Live verfolgt hier aus Lanzarote.
Ja, und die Nummer 1 ist im Moment der Kollege Florian Neuschmann. Ne? Ja,
Trainingskollege von mir bei der LG Stadtwerke München. Mit dem war ich mal im Trainingslager.
Here we go. Ne? Das ist eine andere Form des Laufens, die er uns auch sehr plastisch dargestellt hat. Das war sehr, sehr spannend. Ja? Lass uns vielleicht einfach nochmal zurückgehen. Du warst irgendwann im Olympischen Triathlon unterwegs, dann war das Kapitel fertig und dann bist du mal laufen gegangen und dann bist du wieder zum Triathlon gegangen. Nimm uns mal mit auf diese Reise durch dein Athletinnenleben.
Ja, also ich habe total unspektakulär angefangen. Also ich habe eigentlich mit Triathlon überhaupt nichts am Hut gehabt. Ich habe immer Schwimmen gehasst. Also, und irgendwann hat mein Ex-Freund damals einen Triathlon gemacht und ich war schon immer irgendwie fasziniert. Und dieses Schwimmen, das ist mir halt überhaupt nicht, also das hat mir einfach überhaupt nicht zugesagt. Aber ich wollte unbedingt Triathlon machen. Dann habe ich mich einfach mal hingesetzt und habe mir per YouTube-Videos und unter Wasser Leute beobachten mir irgendwie Schwimmen beigebracht und das hat dann ein halbes Jahr gedauert und dann konnte ich 1500 Meter am Stück kraulen. Da war ich 20 und dann habe ich meinen ersten Triathlon gemacht und da bin ich gleich Dritte geworden und das hat mich irgendwie so ein bisschen fasziniert. Aber wie gesagt, ich war kompletter Anfänger. Ich habe zu der Zeit in München studiert und habe dann in der Triathlon AG in der Uni Jan kennengelernt. Der war da mein Kommilitone quasi und er hat irgendwann zu mir gesagt, ey, was du da machst, das ist irgendwie ganz komisch. Also ich würde gern Trainer sein und ich schreibe dir jetzt einfach mal Trainingspläne. Und so hat es dann alles angefangen. Und dann, ja, bin ich dann über die, jedes Jahr besser geworden durchs Training. Und dann irgendwann über Europacups, Weltcups in die Nationalmannschaft, zur Olympia gekommen. Also ganz ungewöhnlichen Weg, weil wie gesagt, das Schwimmen halt immer so mein Hinkefuß war. Und ja, nach Olympia in Rio, das mich dann doch schon sehr frustriert hatte, das Rennen, habe ich dann wirklich überlegt, also jetzt habe ich wirklich alles auf der Kurzdistanz ausgereizt und mit dem Schwimmen, das wird einfach nicht mehr besser. Auch wenn ich einen 10 Kilometer Weltrekord hinten rauslaufe, würde ich den Schwimmdefizit nicht mehr einholen. Und ich wollte aber nie auf die Langdistanz, weil ich gedacht habe, mal Langdistanz, oh, das ist einfach nur lang und langsam und damit konnte ich überhaupt nichts anfangen, weil ich wollte immer kurz und schnell. Und ja, weil das eben so dramatisch bei Olympia war, wusste ich eben gar nicht, was ich machen wollte. Und dann habe ich gedacht, ich möchte einfach mal was machen, wo ich überhaupt keinen Druck hatte. Also wo keine Medien, weil ich war natürlich in Rio am Start als Bronze- und Silbermedaillen-WM-Gewinnerin, als Weltranglisten-Erste. Jeder hat die Medaille von mir erwartet und danach war die große Enttäuschung. Und ja, dann habe ich gedacht, starte ich doch mal beim Frankfurt-Marathon so aus der Hose raus. Und
das war jetzt nicht ganz ohne Medienbegleitung, wenn ich das sagen darf. Ja? Ich sage, das war jetzt nicht ganz ohne Medienbegleitung, ja, weil wir wussten das natürlich, dass du da läufst. Und du warst, glaube ich, auch hin und wieder im Bild. Ja.
Ja gut, aber kein Mensch hat irgendwas von mir erwartet. Ich war überhaupt nicht vorbereitet. Ich habe das einfach mal 4 Wochen, bin ich einmal wegen mehr gelaufen und habe mich dann in die Startlinie gestellt, einfach um mir selber zu beweisen, ey, ich mache einfach Sport unheimlich gern und mir ist scheißegal, was alle anderen denken, sondern ich mache es halt nur für mich. Ja. Und danach habe ich dann so Blut geleckt und bin dann auf die Langdistanz gekommen.
Ja, du musst nochmal für alle, die das nicht so ganz auf dem Schirm haben, weil das nicht so breit berichtet worden ist. Ja, deine Zeit musst du schon noch nennen, ja, weil da kann jeder hier was mit anfangen. Ja.
Ich glaube, so 2,36 flach irgendwas, ne?
Ja. Ja, das war schon ganz schön schnell, ne, um das mal klar zu haben. Ja, aber du wirst uns ja gleich noch berichten, wie es zu den letzten Marathonleistungen, also im Rahmen meines Langdistanz-Triathlons gekommen ist. Und da bist du gar nicht so weit davon entfernt von dieser Leistung, ja. Ja, dann bist du zur Langdistanz gekommen und fandst dann langsam und lang doch irgendwann cool, oder was?
Ganz okay.
Naja, also ich fand schon die Mitteldistanz erstmal cooler, weil ich meine, Mitteldistanz ist sehr nah an der olympischen Distanz noch dran. Da muss man auch das Training gar nicht so viel umstellen. Und bei der Mitteldistanz ist es wirklich auch so, dass man wirklich hinten raus rennt. Also das muss ich schon sagen, wir laufen dann 1,14 hinten raus und ich weiß nicht, ob ich ohne mich jetzt, also wenn ich mich nur für den Halbmarathon vorbereiten würde, ob ich da wesentlich schneller laufen würde. Aber wenn der Sprung zur Langdistanz ist, dann halt schon krass. Also es fühlt sich halt doch eher ein bisschen wie Joggen an, ne? Aber meine große Motivation ist ja noch, deswegen mache ich das nämlich auch, dass ich irgendwann hinten raus den Marathon mal renne und da pirsche ich mich jetzt so langsam drauf hin.
Sagt die Frau, die bei der letzten Austragung in Hawaii die komplette Konkurrenz zerlegt hat auf der Marathondistanz. Ja, das kann man nicht anders sagen, einfach zerlegt hat. Und in diesem Jahr konnte ja zumindest in Rot die Langdistanz wieder stattfinden. 2,43 hinten raus, ja, so eine Kleinigkeit von 2,43 nochmal gelaufen ist, also so grobe Viertelstunde schneller als alle anderen Frauen. Ja. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, aber wenn man es mal vergleicht, was man als Unterdistanz hat, 10 Kilometer läuft mal 33 flach, das ist ungefähr so eine 3,17er Pace und ein 2,43er Marathon, das ist eher ja so um die 3,55er Pace, das ist ungefähr ja fast 40 Sekunden auf einen Kilometer Unterschied, das fühlt sich dann schon anders an und von daher ist die Differenz einfach mir noch zu groß und vielleicht ist es ja auch nicht möglich, aber ich habe immer noch mal im Hinterkopf, irgendwann laufe ich es noch schneller.
Ja, vielleicht musst du es ja irgendwann, ja, wenn du irgendwie einen Rückstand hast und den aufholen musst, dann muss man vielleicht zwischendurch mal richtig rennen gehen. Das kann schon mal passieren. Ne?
Ja. Also was ja natürlich schon mal hier bemerkenswert ist, ist, dass Anne, glaube ich, diesen Unterschied so herausstellt, weil sie diese Range hat. Ne? Man muss ja auch erstmal 33 Minuten gelaufen sein, über 10 Kilometer, um zu sagen, 3,55 fühlt sich ja irgendwie wie Joggen an. Das ist ja schon mal beeindruckend. Und das haben wir an anderer Stelle hier natürlich auch schon gesagt, für mich natürlich generell vollkommen utopisch, sich vorzustellen, wie das wohl ist, nach Schwimmen und noch 180 Kilometer Radfahren überhaupt sich läuferisch betätigen zu müssen. Das ist für mich einfach, ja, entbehrt jeglicher Vorstellungskraft. Noch dazu, dass das ja meistens doch auch in eher unidealen klimatischen Bedingungen alles stattfindet. Wie war denn das für dich damals in Rio? Weil ich erinnere mich, dass ich das natürlich schon...
Jetzt nicht wieder dieses Thema. Du kannst über alles andere als den Wettkampf mit ansprechen.
Nein, ich will gar nicht auf ihr Wettkampfergebnis eingehen, sondern eher, wie sie die Bedingungen empfunden hat. Weil für mich war es ja trotzdem immer noch einer meiner ersten Marathons in Rio. Und natürlich ist bei uns ja so... Üblicherweise sind jetzt so die großen City-Marathons eher im Frühjahr und im Herbst, wo jetzt ja doch andere klimatische Bedingungen sind. Aber auch damals auf der olympischen Distanz findet eure Wettkampfsaison ja eher im Sommer statt. Deswegen interessiert mich eigentlich nur, ob es für dich jetzt von den äußeren Einflüssen in Rio sich krass angefühlt hat, weil für mich war das krass. Ne? Also für mich war das schon, es ist halt nicht 10 Grad oder 12 Grad, wie man das sonst kennt, sondern es war viel wärmer und viel luftfeuchter. Deswegen fand ich schon allein die Bedingungen damals extrem herausfordernd. Aber für euch war das wahrscheinlich gar nicht so crazy, wie es dann letztlich vor Ort war, oder?
Also Marathon zu laufen ist dann schon noch was anderes, wie wenn man eine olympische Distanz macht, obwohl da der Zeitunterschied jetzt nicht so krass unterschiedlich ist. Ja. Wir sind ja auch 2 Stunden unterwegs, aber... Genau. Also ich weiß nicht, weil ich ganz gut mit Hitze zurechtkomme, wir haben uns natürlich auch dementsprechend vorbereitet. Wir haben ein Trainingscamp vorher in Rio selber gemacht, also in einem Suburb von Rio. Und da muss man sich natürlich auch, genau wie in Hawaii, wo es halt unheimlich hohe Luftfeuchtigkeit, unheimlich heiß ist, da muss man sich wirklich akklimatisieren. Da braucht man wirklich 2-2,5 Wochen, damit man sich einigermaßen bewegen kann. Und ich finde wenn bei mir heißt Race Day und ich muss da raus, dann egal wie die Bedingungen sind, dann weiß nicht, da kümmere ich mich um die Bedingungen. Ich schaue einfach, was kann ich jetzt im Moment machen, damit ich einfach schnell bin, ja. Und ich versuche mich da gar nicht von irgendwas, was ich nicht beeinflussen kann, irgendwie das eine Rolle spielen zu lassen. Ich probiere es zumindest. Von daher, also Rio kann ich mir jetzt gar nicht erinnern, dass mir da irgendwie groß heiß war. In Hawaii kann ich natürlich schon sagen, da glüht der Asphalt dann schon beim Marathon hin raus, wenn es fast 40 Grad hat. Das ist natürlich schon ein anderes Ding.
Also es ist ja ein bisschen einfacher, wenn man weiß, dass man mit Hitze umgehen kann. Dann hat man natürlich ja nicht schon gleich so eine Blockade, dass man denkt, oh Gott, jetzt wird mir gleich halt wahnsinnig heiß. Das ist ja ein bisschen typbedingt auch, ja. Man kann sich akklimatisieren ein bisschen schlechter als an andere Bedingungen, aber es geht schon. Das andere ist, ihr habt euch dann tatsächlich, das haben wir im Vorgespräch schon kurz geklärt, ja, Philipp war ja nur sehr kurz in Rio, aber ihr habt euch dann tatsächlich noch kurz getroffen da, weil es ist ja nicht so üblich, dass ich über Sportartengrenzen hinweg die Menschen überhaupt sehen, wenn sie in einem Olympiateam von 450 Athletinnen und Athleten sind?
Naja, man wohnt natürlich schon in diesem olympischen, also Dorf. Wir haben ja so ein Deutschlandhaus. Aber ich glaube, in Rio war es eben das Problem, dass ich wirklich am vorletzten Tag war ich da, einen Tag vor der Abschlussfeier. Das heißt, ich habe mich eigentlich die ganze Zeit nur im Hotel, also in diesem Zimmerchen verschanzt und bin eigentlich gar nicht groß rausgegangen. Von daher, wir sind dann, glaube ich, auch erst, ich glaube, ich bin 5 Tage oder 6 Tage vorher überhaupt erst ins Dorf eingezogen. Wir waren dann erst woanders und für meinen Wettkampf mich dann in die Innenstadt noch gezogen. Von daher war es wirklich nur dann im Bus, wie wir abgeholt wurden zur Abschlussfeier, dass ich dann mit den anderen Deutschen mal in Kontakt kam.
Ging mir ähnlich, auch wenn die Bedingungen ein bisschen anders waren. Ich wäre nämlich tatsächlich sehr gerne sehr viel früher in Rio schon vor Ort gewesen, aus genau dem Grund, den du, Anne, ja schon gesagt hattest, dass man sich einfach an die Bedingungen anpassen möchte. Und es ist ja trotzdem, ja, im Sommer ist bei uns hier normalerweise auch warm, aber so das Thema Luftfeuchtigkeit ist ja in Rio doch mal ein bisschen anders gewesen. Das wurde uns leider vom Verband verwehrt. Wir durften, glaube ich, erst 3 Tage vorher anreisen, was ich jetzt als eher nicht so optimal empfunden habe. Und dadurch war zum einen das Jetlag-Thema nicht so ganz optimal und ich fand es auch, es war einfach dieses Drückende, fand ich schon
ja, jetzt einfach ungewohnt auf jeden Fall. Und aber dadurch habe ich halt auch sehr wenig vor Ort leider mitbekommen, weil klar, wenn du dann irgendwie erst zwei Tage vorher dann, glaube ich, angekommen bist, ging es mir ähnlich. Ich habe dann versucht, zwei Tage mich so gut ich konnte eben auszuruhen, habe eigentlich auch nicht so oft das Zimmer verlassen, außer zum Laufen für eine kleine Runde oder noch zum Essen und habe dann eigentlich auch lediglich bei der Abschlussfeier oder beziehungsweise bei der Fahrt zum Maracanã-Stadion dann halt wirklich mit anderen Leuten konnte man sich noch treffen. Und ich glaube, ganz viele, das, was der Ralf auch noch meinte, ist natürlich, dass ganz viele, so ging es mir zumindest von meinem Eindruck, die halt wirklich zu Beginn der Spiele schon da waren, die waren ja teilweise auch gar nicht mehr dann da oder mussten dann irgendwann nach ihren Wettkämpfen, glaube ich, auch zumindest in Teilen zurückreisen. Insofern ist es, glaube ich, ganz selten, dass sich wirklich das ganze Team da sieht. Es ist, glaube ich, wenn überhaupt so im Mittelteil der Fall.
Ja, weil die große Block ist ja der Schwimmer und die Leichtathleten und die Schwimmer sind ja beim ersten Block dran und die Leichtathleten im zweiten Block.
Genau.
Und das würde ja auch von der Kapazität gar nicht gehen. Das Einzige war in London, da ging das irgendwie, weil die da ein ganz tolles Stadt-Dingsbums gebaut haben. Von daher waren dann wirklich alle da. Also ich war in der Mitte von den Spielen dran und konnte dann wirklich noch die letzte Hälfte komplett genießen. Und das ist natürlich auch ganz anders gewesen in London. Da konnte man in die U-Bahn einsteigen und dann in die Stadt reinfahren. Und in Rio waren wir ja doch irgendwie da außen. Und da
weit draußen.
Wolltest du auch gar nicht in irgendeine U-Bahn steigen?
Nein.
Ich glaube, das hätte man nicht überlebt da.
Ja. Die U-Bahn war ja auch nur zu Teilen fertig. Das war ja das nächste Problem. Ja. Zu dem Zeitpunkt, wo ihr in Rio angekommen seid, war ich schon wieder auf dem Weg nach Hause, weil ich ja leider meine Stimme verloren habe unterwegs, ja, und nicht mehr kommentieren konnte und bin dann donnerstags schon abgereist. Also ne, wir haben alle so mixed experiences aus Rio mitgenommen. Ja. Wir haben noch was anderes festgestellt in unserer raschen Recherche, nämlich, dass ihr beiden schon mal Vereinskollegen wart. Ja. Philipp, du musst ja nachher nochmal erzählen, was die Vereinsfrage so macht gerade. Gibt es neue Entwicklungen, ja? Breaking News. Aber ihr wart in Regensburg tatsächlich mal im selben Verein. Back to the basics, ja? Back to the very beginnings, Anne.
Ja, ich glaube, wir sind zusammen mal eine deutsche Meisterschaft gelaufen.
Ich habe es im Vorgespräch mit Ralf heute Mittag auch schon versucht, nochmal mich zu erinnern. Also ich würde auch tippen, ich hätte so aus dem Bauch raus gesagt 2009 oder 2010, aber ich glaube eher so 2010 oder warst du zwei Jahre bei uns?
Ich war, glaube ich, länger, ja. Ich war schon zwei Jahre. Ich bin, glaube ich, zwei deutsche Meisterschaften mal gelaufen mit Kokohara und so.
Genau.
Ja.
Und ich glaube auch deutsche Meisterschaften auf jeden Fall. Ich meine irgendwas 10 Kilometer Straße hätte ich getippt,
genau.
Oder sowas.
Ich,
ja, genau.
10 Kilometer Straße gelaufen oder im Wintercross. Alles andere hätte nicht in meine Saison gepasst.
Genau, Cross. Ja, haben wir auch schon festgestellt, dass generell Cross offensichtlich Triathletinnen und Triathleten nicht so schlecht liegt, weil es gab früher auch noch, ich weiß jetzt nicht, wie deine Erfahrung im Cross so war, aber als ich noch sehr jung war oder eher zu den jüngeren Athleten zumindest gehört habe, war bei deutschen Männermeisterschaften praktisch oder bei der Langstrecke Steffen Justus auch schon ein oder zweimal, ich glaube zweimal sogar, hat er das Ding gewonnen und das war schon echt immer beeindruckend auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie war so deine Erfahrung mit Cross? Ist ja doch ein bisschen anders wie das, was man wahrscheinlich als Triathlet sonst gewöhnt ist. So das Thema Spikes, lange Nägel und sowas, das hat ja schon so ein bisschen was Besonderes.
Ja, aber das kommt uns eigentlich ganz gut zugute, weil ich meine, Triathlon-Laufen ist ja doch eher ein kraftbetonteres Laufen. Du läufst halt, wenn du schon sehr ermüdet bist, dann ist es einfach ein kraftigeres, stapfigeres Laufen, würde ich jetzt mal sagen.
Mhm.
Und dadurch kommt uns Cross, weil wir tendenziell auch ein bisschen kräftiger sind, eher zugute. Und ich war eigentlich auch manchmal immer so Top 5 bei den deutschen Meisterschaften im Cross. Und das passt halt auch immer unheimlich gut in unsere Saisonplanung rein, weil da haben wir meistens sind wir schon wieder im Training drin nach der Saisonpause und sind aber noch in kalten Gefilden, sag ich mal. Und da passt immer so ein Cross als erster Einstieg ins richtige Training immer ganz gut rein. Von daher tummeln sich da auch immer tendenziell viele Triathleten dabei in Cross-Veranstaltungen.
Das ist ja sowieso mein Credo, deshalb versuche ich ja Philipp immer dazu zu überreden, dass er endlich das Seepferdchen macht. Ja, ihr seid ja extrem leistungsfähig und eben gerade was Laufen angeht, absolut auch konkurrenzfähig in einem hohen Leistungsniveau. Ja. Und dann stellt man sich natürlich immer die Frage, ja klar ist das wegen des Gesamtpaketes, ja, an Ausdauertraining, was ihr macht. Wie viel davon würde einem reinen Läufer, so wie Philipp, jetzt gut tun, ohne dass er seine Spezifik verliert? Würde das halt noch zu einer zusätzlichen Qualifizierung reichen? Oder ist das jetzt nur das Triathlon-Gesamtpaket, das eben ja in allen Bereichen doch Leistungen zumindest möglich macht, tatsächlich ja abgesehen vom Schwimmen, da sind Triathleten ja relativ weit weg von den Spezialisten, ja. Aber was jetzt 180 Kilometer angeht, da sind die Radprofis auch nicht sehr viel besser, weil die fahren ja nie 180 Kilometer Zeit, ja, sondern die fahren in einem Peloton, das ist was ganz anderes. Und beim Laufen seid ihr auch relativ nah dran. Also ist es eher das Gesamtpaket oder würdest du sagen, so ein bisschen von diesen alternativen Trainingsformen könnte auch dem Spezialisten Läufer durchaus gut tun?
Ich glaube auf jeden Fall und ich glaube, die Leichtathletik kommt da auch langsam dahinter, dass man gerade seine Aerobic-Kapazität einfach am allerbesten durch Radfahren trainieren kann, weil man kann leider schlecht 5 Stunden am Stück laufen, aber man kann halt locker auch mal 5 Stunden Radfahren gehen und dieses einfach, ich sag mal, den Motor zu tunen, ist einfach am allerbesten und am gelenkschonendsten, wenn man das übers Radfahren macht. Und Läufer sind so und so sehr gut technisch in ihrer Laufökonomie. Und ich glaube gar nicht, dass man das noch mehr exzessiv betreiben muss. Also ich meine, ich kann auch leistungsfähig einen Marathon laufen und laufe einen Bruchteil von dem, was reine Leichtathleten laufen. Also ich laufe vielleicht 55 bis 60 Kilometer. Wenn ich wirklich viel laufe, laufe ich mal 80 Kilometer. Aber das ist absolutes Maximum, was ich laufe.
In der Vorbereitung auf, wir sind bei Langdistanz-Triathlon. Ja. Boah, ja. Krass, okay, ich hätte das jetzt aus dem Bauch raus, natürlich ohne, dass ich da irgendeinen Peil von habe, viel höher geschätzt. Also ich hätte gesagt, ihr rennt
ja, aber der Tag hat auch für Triathleten nur 24 Stunden.
Und ja, wenn aber das ist Triathleten, die können auch nachts noch trainieren, das ist doch kein Problem. Ja,
das machen die ja auch.
Na, aber ich hätte jetzt mal so gesagt, mir ist schon bewusst, dass ihr natürlich auch viel Zeit und viele Stunden logischerweise den anderen beiden Disziplinen widmen müsst, aber ich hätte trotzdem mal gedacht, boah, wenn die so einen Marathon laufen und dann auch noch so gut, so schnell, ne, alleine um das irgendwie... Wie soll ich sagen, so vom Muskuläre, du musst ja muskulär ja angepasst sein, um Marathon auch von der ganzen, weißt du, wie ich meine, so stützmäßig hinten raus noch gut laufen zu können. Hätte ich jetzt gedacht, ihr rennt da bestimmt 100 Kilometer oder vielleicht sogar ein bisschen mehr in der Woche.
Ich bin da bestimmt eine Ausnahme, die besonders wenig läuft, aber ich bin einfach, ja, von meiner ganzen Statur sehr verletzungsanfällig. Ich habe jetzt auch vielleicht nicht die optimalen, sagen wir mal, orthopädischen Voraussetzungen mit O-Beinen und so. Und mir fällt das Laufen grundsätzlich relativ einfach, sage ich jetzt. Ich muss natürlich was tun, aber ich kann einfach meine komplette Grundfitness über Schwimmen und Radfahren deckeln und mache dann eben nur qualitative Einheiten im Laufen.
Im Laufen, ja.
Und gerade für die Rotvorbereitung, das kam ja dann doch sehr spontan. Ich habe das ja eigentlich erst gar nicht geplant gehabt. Und ich habe im Ganzen 3 lange Läufe gemacht. Einmal eine Stunde 40, einmal eine Stunde 50 und einmal eine Stunde 55 Lauf. Und das war es eigentlich. Und sonst habe ich eigentlich nur schnelle Sachen gemacht. Und ich glaube, wenn man halt einfach Triathlon schon seit Jahren macht, wir sind einfach gewohnt oder ich bin es gewohnt, nach dem Radfahren zu laufen. Und das habe ich mir über Jahre vielleicht angeeignet. Aber ich bin einfach jemand, weil ich einfach ein Schwimmdefizit habe, mache ich einfach vielleicht mehr wie andere im Schwimmen. Also ich versuche schon, dass ich 30 Kilometer die Woche schwimme. Okay. Dafür laufe ich halt dementsprechend weniger. Aber im Ironman ist halt auch das Ziel, vor allem fit zu sein. Du musst einfach unheimlich fit sein. Und das muss gar nicht so sehr spezifisch sein, weil wie gesagt, man hat einfach nicht diesen High Speed. Und klar möchte ich, weil natürlich Laufen so mein Steckenpferd ist, ich sage immer, ich möchte nie so ein alter, langsamer Diesel werden, ich möchte immer schnell sein, von daher war es mir auch unheimlich wichtig, dass ich nochmal meine 10-Kilometer-Zeit verbessern konnte. Und von daher bin ich wirklich vielleicht eine Ausnahme, dass ich relativ wenig laufe.
Ganz spannende Ansätze, du musst uns gleich noch die Schlüsseleinheiten nennen, ja, das mit den drei kurzen, langen Läufen, die du gerade skizziert hast, interessiert mich gleich natürlich nochmal richtig. Und was sagt eigentlich dein Trainer zu dem Ganzen? Ja, alles gleich nach einem kleinen Coffee Break. Ja gut, also dass wir jetzt Kaffee-Nerds sind, ist ja keine Überraschung. Ja, aber jetzt kommt das Stichwort Bestzeit-Kaffee. Ja Leute, ne, wir sind auf sowas von einem guten Weg, das ist der Wahnsinn. Aber das ist im Prinzip das Ende dieser ganzen Einlassung, denn das ist der Rabattcode, den ihr euch aber schon mal merken könnt. Denn mit Coffee Circle, Philipp, haben wir jemanden gefunden an unserer Kaffee-schönen Seite, der ein bisschen mehr ist als ein traditioneller Kaffee-Exporteur. Exporteur, Importeur, ein Unternehmen, das sich mit Kaffeemaschinen und allem Möglichen befasst, sondern die Stichpunkte sind fair und direkt und da ist ein großer Unterschied zu vielen anderen.
Ja, auf jeden Fall. Das ist natürlich für mich, Ralf, die Traumpartnerschaft überhaupt als Hardcore-Kaffee-Addict, sage ich jetzt mal, einen Partner zu bekommen, der nicht nur guten Kaffee herstellt, sondern tatsächlich auch den fair und ökologisch nachhaltig produziert, ist natürlich ein Traum. Coffee Circle kommt ursprünglich aus Berlin und sitzt auch noch in Berlin. Der ein oder andere von euch, ich weiß nicht, wie so der Kaffeekonsum bei euch aussieht, wird die guten Leute vielleicht auch schon kennen. Und die legen eben großen Wert darauf, dass in der gesamten Wertschöpfungskette faire Preise bezahlt werden. Deswegen zahlen die auch ihre Kaffeebauern und die Kooperativen, mit denen sie arbeiten, deutlich über Weltmarktpreis und führen zusätzlich pro verkauftem Kilogramm Kaffee 1 Euro sogar noch wieder zurück in die Anbauländer, um da eben auch soziale Projekte zu fördern und generell für die Gemeinschaft vor Ort ein besseres Leben zu ermöglichen. Unabhängig davon ist es aber auch phänomenal guter Kaffee und ich habe gerade heute, kurz bevor wir hier gerade aufnehmen, Ralf, hat es nochmal geklingelt bei mir und es kam ein riesen Paket mit sehr interessanten, man hört wahrscheinlich das Rascheln, das sind die Kaffeebohnen, 5 Packungen verschiedener Espresso-Sorten und ich freue mich schon drauf, das in den nächsten Wochen alles durchzuziehen.
Ja, es klingelt, damit es rascheln kann. Meine Kaffeevorräte gehen auch dem Ende entgegen. Ja, also zu den Bestellmodalitäten kommen wir gleich nochmal. Den Link findet ihr auch in den Shownotes logischerweise. Und der ein oder andere wird denken, 1 Euro pro Kilogramm Kaffee. Mal so als Idee, da sind 2,5 Millionen Euro bereits an die entsprechenden Projekte in den Anbauländern geflossen. 200.000 Menschen haben davon profitieren können. Im Moment laufen Projekte zum Beispiel in Myanmar, in Äthiopien, im Kongo. Und natürlich auch im Läuferland Kenia. Das ist wirklich cool. Und da bin ich über einen Begriff gestolpert, über den Cupping Score. Ja, der ist relativ hoch. Was ist denn der Cupping Score? Ja, ich habe eine Menge Scores schon gehört im Leben, aber den kannte ich noch nicht. Habe ich aber nachgeguckt. Ja, geht zurück auf Erna Knudsen, Grand Dame des Kaffees aus den 70er Jahren. War mir bis jetzt auch kein Begriff, aber ich habe mich gleich in den Namen verliebt. Ich kenne den Namen nicht. Ja, aber den Namen fand ich halt Weltklasse. Jedenfalls findet da eine sensorische und eine physische Bewertung von Kaffee und Kaffeebohnen statt. Und da hat Coffee Circle 80+ bei den unterschiedlichen Sorten. Lohnt sich jedenfalls, das mal auszuprobieren. Und dann nochmal zu Bestzeit-Kaffee. Also das klingt halt einfach schon geil. Ja, nämlich unser Rabattcode und die Modalitäten. Geht bis fast zu Weihnachtstag. 20.12. ist der Stichtag.
Ja, ganz genau. Also wer sagt, ich bin Kaffee-Fan oder ich habe Kaffee-Fans in meinem familiären oder sonstigen Freundesumfeld, dem können wir natürlich das jetzt hier auch ans Herz legen. 20% Rabatt bekommt ihr bei einer Bestellung von 50 Euro oder mehr. Und das ist sicherlich was man unter der Kategorie sinnvoll schenken verbuchen kann. Wir werden natürlich auch hier den Link nochmal in den Shownotes für euch hinterlegen, damit ihr da drauf schauen könnt. Ist was glaube ich, allen Kaffeefans zugutekommen wird. Ich freue mich schon drauf, die 5 verschiedenen Sorten hier nach und nach durchzuprobieren. Der ein oder andere weiß ja, dass ich während unserer Aufnahmen immer ganz gerne hier ein Käffchen trinke. Und so ist das auch jetzt der Fall. Ich freue mich auf die neuen Sorten und ich freue mich, dass Coffee Circle bei uns hier an Bord ist.
So, Anne, was spielt Kaffee in deinem Tagesablauf für eine Rolle? Oder bist du Kaffeeverächter? Nee, kann ich mich nicht. Also Triathleten, die Kaffeeverächter sind, kenne ich eigentlich gar nicht.
Kenne ich auch keine. Also ich glaube, die Triathleten, die sind noch krasser addicted als ich wahrscheinlich. Habe ich so immer den Eindruck.
Also ich muss ja echt gestehen, ich habe mit Kaffee nie was anfangen können, seit ich zur Langdistanz gewechselt bin. Und seit ich Langdistanz mache, ich kann ohne meinen Kaffee nicht mehr leben. Echt. Also ich habe hier auch immer meine eigene Aeropress dabei, weil das ist doch wichtiger wie mein Fahrrad, ist meine Aeropress. Und da muss man mit dabei sein.
Klasse, ja.
Also du hast eben ja schon wirklich ganz spannende Ansätze gesagt. Also man kann die Grundlagenausdauer auch super über andere. Das muss ja gar nicht Radfahren und Schwimmen sein. Das kann auch ein Crosstrainer sein oder das kann Skilanglauf sein, was auch immer. Also es geht darum, den Motor stark zu machen. Ja, grundsätzlich den Motor stark zu machen. Und dann bist du mit sehr wenig Langläufen, also die Normalsterblichen unter uns, also ihr beiden seid da jetzt nicht gemeint, würden ja jetzt lange Läufe noch gar nicht bei einer Stunde 30, einer Stunde 40, einer Stunde 45 definieren, sondern definieren ja lange Läufe 2, 3, 4 Stunden. Ja?
Ich bin noch nie in meinem Leben gelaufen.
Genau, das musst du erstmal erklären, warum du, und das ist ja in Absprache logischerweise mit deinem Trainer, warum ihr das nicht macht. Was der Hintergrund dafür ist, dass ihr sagt, nein, diese Belastungen in dem Bereich sind für uns ausreichend.
Ja, weil das einfach zu belastend für den ganzen Körper wäre. Ich meine, die meisten Leute, die das vielleicht machen, sind berufstätig, die haben am Wochenende Zeit und denken sie, okay, da müssen sie die Trainingsstunden reinholen. Aber ich bin Profi, ich kann jeden Tag Trainingsstunden reinholen. Das heißt, ich muss das nicht auf 2 Tage in der Woche punktuell machen. Und da wäre die Gesamtbelastung einfach zu krass. Und wenn man jetzt mal anschaut, wie Langdistanz-Triathleten vielleicht vor 10 Jahren trainiert haben, die haben da 40, 45, 50 Stunden trainiert die Woche. Und ich trainiere fast weniger wie zu meinen Kurzdistanzzeiten. Ich habe vielleicht einen Umfang von 25 Stunden die Woche, maximal 30 Stunden die Woche. Es geht alles wieder dahin, Qualität statt Quantität. Und die Regelmäßigkeit macht es halt. Ich meine, das Wichtigste im Ausdauersport ist einfach regelmäßig, jeden einzelnen Tag. Wir haben keinen Ruhetag, wir haben Entlastungstage zweimal die Woche, aber ich trainiere jeden Tag über 15 Jahre. Und das ist halt der Schlüssel zum Erfolg. Der Körper mag es einfach nicht gern, wenn man nur zweimal die Woche und dann voll draufhaut und dann 3 Tage im Sack, sag ich mal. Ja. Sondern immer weniger und regelmäßig. Und das ist eigentlich der Schlüssel zum Erfolg.
Auf der einen Seite ist das natürlich dann der Profi-Ansatz logischerweise, wenn du das jetzt transferierst, weil sehr gerne, du kennst das aus dem Triathlon-Bereich, ja, da wird ja immer gefragt, ey, was macht denn ihr, ja, und 3 Tage später machen das alle im Camp, ja, die dann dich zufällig gesehen haben, ja, weil sie denken, okay, das macht die Anne, das macht Mel, das machen wir jetzt auch, ist ja klar, ja. Entlastungstag musst du nochmal definieren, weil als Normalsterblicher mit dem normalen Leben, mit Familie, Beruf, wie auch immer, muss man ja auch die Trainingsreize erstmal verarbeiten können. Das heißt, ich muss die regenerieren können. Ja? Was machst du an einem Entlastungstag, was dann dir hilft, die Belastungen der Vortage zu regenerieren?
Also am Entlastungstag habe ich immer eine Gym-Session. Also da bin ich eine Stunde im Kraftraum, mache dann mein Krafttraining und habe danach ein langes Schwimmen zwischen 5 und 6 Kilometer. Und vielleicht noch ein ganz lockeres Läufchen mal oder eine Stunde locker Radfahren. Das sind so meine Entlastungstage.
Okay, das klingt jetzt für mich nicht nach einem Entlastung, sondern nach einem Todestag.
Sind wahrscheinlich trotzdem 3 Stunden easy wahrscheinlich in Kombination.
Ja, aber 2,5 Stunden mache ich dann schon Sport, ja.
Aber ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Also ich finde es immer spannend, überhaupt zu hören, wie viel Trainingszeit Triathleten aufwenden. Du hast jetzt ja gerade gesagt, okay, im Vergleich zu früher trainierst du heutzutage eher weniger mit 25 Stunden, aber 25 Stunden ist immer noch ein Wort. Passt ja auch ganz gut zu dem, was du vorher gesagt hast, dass du davon überzeugt bist, dass man in dem Fall auch als Läufer durch semispezifisches Ausdauertraining sich noch was Gutes tun kann. Wer nicht so gut schwimmen kann, vielleicht dann eher auf dem Rad. Aber ich hatte da witzigerweise am Montag zufällig Nils Görke getroffen bei Curex. Das war ganz interessant. Und er hat halt, haben wir uns auch so ein bisschen drüber ausgetauscht und philosophiert, dass er gemeint hat.
Lass mich noch eben sagen, Philipp, Nils Görke, früherer Profi, inzwischen als Trainer, gerade im Altersklassenbereich, aber im ambitionierten Altersklassenbereich sehr gut unterwegs und orientiert sich. Ja, und orientiert sich auch immer stärker in Richtung Profis, genau.
Genau. Und darüber über so ein bisschen, wie er seine Leute jetzt coacht und wie er vielleicht früher trainiert hat oder was er heute anders machen würde, war das ganz, ich finde das immer spannend, so sich auszutauschen. Er hat auch dann gemeint, naja, ihr Läufer, ihr trainiert ja eh nichts. Weil, also bezogen auf die Zeit, da habe ich gesagt, das stimmt, wenn ich jetzt meine Trainingsstunden vergleiche, die ich natürlich nur laufe, dann kommen wir nicht mal ansatzweise dahin, weil wenn ich jetzt den Ansatz nehme von meinem jetzigen Trainer, von Renato Canova, der ist jetzt nicht der größte Verfechter von semispezifischem Training. Der ist 76 Jahre alt, der ist seit 50 Jahren Trainer und der hat, weiß nicht, wie viel Afrikaner trainiert, da kann eh keiner schwimmen, geschweige denn, dass er irgendeinen Fahrrad hat. Das heißt, da wird halt gelaufen. Und wenn du dann aber überlegst, selbst wenn wir 210 Kilometer laufen die Woche, ja, und wir rennen ja vieles davon auch schneller als ein Viererschnitt, aber nehmen wir mal einen Viererschnitt als Benchmark, dann rennst du halt einfach 2 Stunden am Tag, im weitesten Sinne, ne? Also 15 morgens, 15 abends oder wie auch immer das dann gestückelt ist, meistens ja eher schneller. Und dann machst du halt in 15 Stunden easy 210 Kilometer, sage ich jetzt mal. Das ist aber zeitlich natürlich lächerlich verglichen, wenn ich jetzt höre, was Anne trainiert und sie sagt, naja, 25 Stunden ist aber für mich eigentlich auch wenig oder weniger zumindest.
Ja, im Trainingslager machen wir schon mehr, da machen wir schon an die 30 Stunden, aber wir machen auf keinen Fall mehr 40 Stunden oder so, wie das früher halt der Fall war.
30 Stunden, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, das ist ja für mich unvorstellbar. Gut, lass noch vielleicht 2 Stunden Gym dazu machen, dann sind wir vielleicht bei 17, aber das ist ja trotzdem noch mal eine ganze Ecke mehr und das finde ich immer extrem beeindruckend. Deswegen musste ich auch gerade schmunzeln, als du gesagt hast, ja, Entlastungstag, easy, da mache ich ein bisschen Stunde Gym und dann nochmal ein bisschen Schwimmen und dann gehe ich noch ein bisschen laufen.
Ja, man darf natürlich echt nicht übersehen, dass halt Schwimmen wirklich jetzt die Gelenke entlastet und das ist ja das Problem beim Laufen, man kann einfach nicht mehr laufen. Deswegen ist halt einfach Alternativsportarten so gut, um eben den Motor groß zu machen, weil man braucht einfach im Extrem-Austauschsport einfach. Der Motor muss groß sein, ja. Klar muss die Karosserie aufpassen, aber das Wichtige ist halt, dass da ein schneller Motor drin ist und das geht man, diesen Hubraum kriegt man einfach nur durch Trainingsstunden.
Absolut, absolut.
Nur nochmal für alle Läufer als Orientierung, auch ambitionierte Altersgruppen, also Breitensport-Triathleten, trainieren nicht selten zwischen 12 und 15 Stunden, neben dem ganz normalen Beruf. Klar, das Radfahren ist natürlich auch immer der Zeitfresser, ja, weil eine Stunde Radfahren, das kannst du auf der Rolle dann halt auch mit einem intensiven Programm machen, ist auch effektiv, aber du musst dann halt trotzdem ja mal irgendwie einfach länger fahren, ja, weil das Halten der Position auf einem Rad etc. pp., das musst du schon machen. Und wenn du eine Wettkampflänge hast bei einer halben Distanz von grob 4 bis 6 Stunden, sage ich mal, bei einer langen Distanz zwischen 8 Stunden und 14, 15 Stunden, da kannst du ja nicht nur 17 Stunden in der Woche trainieren, da wirst du dann das nicht aushalten können. Ja? Aber das ist schon halt auch spannend, was da ja noch für Optionen sind, an dem Motor zu arbeiten, wie du gesagt hast, Anne, ja. Und dann nimm uns mal mit in die Laufeinheiten rein, wenn du sagst, ja, okay, ich laufe gar nicht so viel, weil im Prinzip ist ja in der reinen Lauf-Community das Credo, möglichst viel langsam laufen und dann aber Qualitätseinheiten im Bereich von 20-25% der Laufleistung, der Wochenlaufleistung. Gut, wenn du jetzt die lange, also die Grundlagenausdauer auf dem Rad oder beim Schwimmen machst, dann musst du ja nicht mehr langsam laufen. Also kannst du ballern, ja?
Ja, also ich laufe eigentlich nie ohne Sinn einfach so Füllkilometer. Also das mache ich nie, weil ich finde, Laufen ist einfach nie so entspannend, wie wenn ich eine Stunde auf der Rolle pedaliere. Das ist einfach immer eine Belastung für den Muskel-Sehnen-Apparat. Von daher habe ich halt wirklich qualitative Sessions. Also ich mache entweder einen Morgenlauf, der hat das Ziel, die Fettstoffwechsel zu trainieren, oder ich mache wirklich harte Intervalle. Also jetzt, wenn ich anfange mit Training, jetzt bin ich gerade im Saisoneinstieg, dann mache ich das eigentlich eher am Berg, dass ich Berganläufe mache und dann komme langsam zu den Berganläufen, dass ich das dann zum Beispiel, keine Ahnung, 10 mal 1 Minute bergan und dann 5 mal 200 flach auf der Bahn, ja. Und das wird dann halt immer länger, immer spezifischer. Und dann habe ich einmal die Woche vielleicht einen Koppellauf, also spezifisch direkt nach dem Radfahren laufen. Und dann fange ich halt an, also ich würde das schon, alles, was über eine Stunde ist, würde ich schon als langen Lauf bezeichnen in meiner Welt.
das ist wirklich für mich das Spannende. Ja,
ein bisschen länger, ja.
Ja, gut, man muss das ja auch immer in Relation setzen, das haben wir häufig ja schon gesagt hier. Für Philipp ist ja ein langer Lauf zwar kilometermäßig lang, aber zeitlich nicht so lang. Ja, und du hast ja jetzt auch eine Laufleistung deutlich unter 3 Stunden. Dann musst du ja auch nicht über 3 Stunden laufen. Das ist ja totaler Unfug. Aber du, also sagen wir mal, als reine Marathonläuferin würdest du natürlich schon 2, 2,5 Stunden als lange Einheit mal machen. Also in der klassischen Diktion jedenfalls, ja.
Ja, man müsste es wahrscheinlich machen, aber ich meine, mein großer Traum ist ja auch nochmal einen Marathon zu laufen. Von daher habe ich das Aber Dan sagt halt auch einfach, ich bin halt einfach Triathletin. Und selbst wenn ich irgendwann Marathon laufen will, will ich immer Radfahren und immer schwimmen, weil ich eben, man kann halt nicht von heute auf morgen seinen Umfang von 55 Kilometer oder 60 Kilometer auf 200 Kilometer steigern. Also da wäre ich mit Ansage, in 2 Wochen hätte ich einen Ermüdungsbruch. Das weiß ich einfach. Und klar muss man das peu à peu steigern und wirklich sehr vorsichtig sein. Aber ich habe halt auch gemerkt, hey, wenn ich 3-mal einen längeren Lauf mache, dann habe ich eigentlich eine gute Laufökonomie. Und alles, was ich halt brauche, ist wirklich dem Körper zu sagen, was ist schnell? Also ich muss dann irgendwie also Überspeed-Training machen. Das ist eine ganz wichtige Schlüsseleinheit bei mir, dass einfach das Nervensystem weiß, ich kann die Beine schnell bewegen. Mhm. Dann brauche ich eine Einheit, wo ich weiß, ich kann ökonomisch sein. Und alles, was Grundlage, Motorleistung, mache ich über, über Radfahren und Schwimmen.
Ja. Was heißt ökonomisch sein? Was wäre das für eine Einheit und was ist dein Parameter dann? Herzschlag oder was ist der Parameter für Ökonomie?
Ja, Ökonomie ist für mich halt einfach, wenn ich halt alles, was über 1,5 Stunden ist, ist für mich schon Laufökonomie. Und meistens, ich meine, wir Triathleten, wir fühlen uns nie frisch wie Läufer. Das heißt, wir haben immer in der Früh schon entweder 6 Kilometer geschwommen oder wir waren schon 2,5 Stunden auf dem Rad. Von daher ist es Laufen für uns immer Laufen unter Ermüdung. Und wenn man nach einem harten Tag abends noch 1:15 läuft, würde ich sagen, das trägt sehr zur Ökonomie bei, weil man einfach energetisch schon völlig hinüber ist. Man ist einfach, man kann sich kaum auf den Beinen halten, weil man einfach so erschöpft schon ist. Man hat ja auch nie einen Ruhetag. Das heißt, wir trainieren eigentlich jeden Tag unter Erschöpfung zu laufen. Und das ist für mich Ökonomie.
Weil Philipp ja gerade davon gesprochen hat, dass er auf dem Laufband mit 5D-Steuerung halt auf die Laufposition, also ne, ökonomisches Laufen, was ja noch was anderes ist, geschaut hat. Das ist ja gerade in der Triathlon-Szene auch so ein Trend, ja, dass sehr viel halt da auf Laufgurus vertraut wird, die dann eine Position verändern, die halt, was weiß ich, Fußaufsatz, ja, Körperhaltung etc. pp. Also alles das, was man ja machen kann, Körpervorlage, ist ja bei vielen Amateurläuferinnen und Läufern oft so ein Thema, dass die viel zu weit in Rücklage laufen und eher Bremsstöße machen, ja, also 42 Kilometer lang Bremsstöße machen.
Das auch fällt mir spontan, aus dem Triathlon-Bereich, der übrigens sehr coole Videos aber macht, Lionel Sanders ein.
Ja, der läuft da speziell, sagen wir mal, ja, der läuft sehr speziell, ja.
Aber es ist ein verrückter Typ, seine YouTube-Videos schaue ich immer sehr gerne an, aber laufst ihn, habe ich immer gedacht, es sieht nicht so ganz gesund aus, auf jeden Fall.
Ja, wobei der hatte auch Einheiten, wo er ganz normal läuft und übrigens auch qualitativ wirklich cooles Training macht. Also so ist das nicht. Ja, aber das ist ja trotzdem eine Frage, Anne. Schaust du als erfahrene Athletin, die ja schon eine Menge an Lebensleistungsjahren hinter sich hat im absoluten Spitzenbereich, nochmal auf tatsächlich sowas wie Fußaufsatz, Körperposition und solche Geschichten?
Nee, also ich glaube, immer in der Sportart, wo man sich relativ sicher fühlt, da möchte man gar nicht so rumrühren. Und ich denke, Laufen ist eine sehr natürliche Art der Bewegung. Es ist nicht wie Schwimmen, dass man in ein fremdes Gewässer quasi in der Umwelt gebraucht wird, wo man eigentlich nicht hingehört. Von daher, ich habe immer das Gefühl, Leute, die nicht so gut laufen können, die beschäftigen sich unheimlich viel mit Technik und Fußaufsatz. Und ich denke, wenn man zu viel über was nachdenkt, dann wird es eigentlich immer eher schlechter. Wenn man einfach Leute, die überhaupt nicht drüber nachdenken, sind besonders gut. Und genauso geht es mir im Schwimmen. Ich denke bei jedem Zug immer nach, oh, wie stelle ich die Hand? Und gute Schwimmer, die sagen immer, hä, ich schwimme einfach. Ja, ich bin auch mein Gefühl. Und genauso ist es bei mir im Lauf. Ich würde nie irgendwie an meiner Lauftechnik rumschrauben, weil ich denke, ich laufe einfach so schnell ich kann, ja, und mein Körper wird mir schon sagen, was richtig ist. Und manchmal ist es auch ökonomisch, über die Ferse zu klatschen oder über den ganzen Fuß zu klatschen, wenn es halt bergauf geht oder bergunter geht. Und wie gesagt, ich verlasse mich da nur auf mein Gefühl. Und ich denke, alles, was man da eingreift oder umstellt, da ist man so verletzungsanfällig. Also ich zumindest, ich würde da nie groß was ändern.
Dein Trainer würde natürlich jetzt sagen, ja, die Anne merkt das nicht so, aber das, was wir an Stabi, an Krafttraining, an Bergaufläufen, das ist ja auch eine spezielle Form der Einflussnahme halt auf Streckung, ja, Durchdrücken, Kräftigung und so weiter macht. Er würde vielleicht noch, vielleicht sagt das dir auch.
Er wird bestimmt manipuliert im Hintergrund, aber solange ich mit dem Kopf oder denke, alles ist beim Alten, machen wir zumindest keinen Kopf. Also ja. Ich kriege ganz oft, dass mir Leute sagen, ja, wie setzt du jetzt nochmal mit dem Fuß auf oder
Atemfrequenz.
Ist die Frequenz oder keine Ahnung, dann denke ich, das ist mir doch echt umpe, ja.
Da kann ich auch echt immer nicht so viel helfen, wenn solche Fragen kommen, weil es sind halt so Sachen, da habe ich in meinem ganzen Leben, ich meine, ich habe halt auch Laufen angefangen, seit ich klein bin und dann ist es halt so geworden, wie es jetzt ist, keine Ahnung, ich habe da noch nie drüber nachgedacht, wie der Armschwung jetzt genau ist und wie, keine Ahnung, wie ab welchem Tempo atmet man dann nicht mehr durch die Nase, da denke ich mir immer, ich atme überhaupt nicht durch die Nase. Wenn ich schnell laufe, muss ich halt mehr einatmen und keine Ahnung. Ich habe da immer nicht so, aber das ist genau der Punkt. Das ist sehr spannend, was Anne gesagt hat. Ich glaube, je mehr man über sowas drüber nachdenkt, desto unlockerer wird man und vieles, klar, es gibt natürlich immer, es gibt unterschiedliche Menschen und unterschiedliche Menschen haben wahrscheinlich zu verschiedenen Bewegungsmustern natürlich einen unterschiedlichen Zugang, aber je mehr man, glaube ich, versucht, es zu verkopft anzugehen, so desto schwieriger wird es, glaube ich, und desto, ja, eher unwahrscheinlich wird es, dass man sich dann auch so richtig fallen lassen kann in dieser Sportart und wohlfühlt wahrscheinlich.
Ja, das Hirn verbrennt einfach Energie auch und wenn du dich konstant mit was anderem beschäftigst, außer es einfach laufen zu lassen, das frisst einfach Energie weg. Ja. Und das Hirn frisst ja bekanntlich Kohlenhydrate weg und das möchte man natürlich überhaupt nicht, dass das während des Wettkampfs passiert. Von daher denke ich auch, wenn man es einfach natürlich laufen lässt, dann fährt man damit eigentlich am besten.
Ja. Ja, das ist übrigens eine sehr, sehr tiefe, fast philosophische Erkenntnis, die ich auch immer wieder sehr gerne zitiere. Ja. Hirn und Muskeln arbeiten mit Zucker. Ja. Leute, ihr müsst nicht unbedingt mehr rennen, ihr müsst mehr denken, ja, um mehr zu verbrennen. So.
Natürlich nicht, wenn man Fett verbrennen will, dann ist es schlecht zu denken.
Ja, das stimmt. Ne? Auf der anderen Seite, Anne, bist du ja jetzt, wie gesagt, nicht irgendeine Läuferin in der Langdistanzszene geworden. Ja? Wie hat sich denn da deine eigene Bemessung deines Leistungsstandes verändert in der Langdistanz? Ja? Weil auch das Schwimmen ist ja in Relation zu dem, was in der Kurzdistanz gefordert ist, von der Geschwindigkeit her, völlig anders. Und die Geschwindigkeit beim Radfahren ist anders und die Geschwindigkeit beim Laufen ist anders, weil es halt einfach sehr, sehr viel länger ist. Was hat das für dich verändert? Weil Jan hat immer gesagt, ich musste erst mal lernen, langsam zu rennen. Dieses Lahme, das war ja ganz neu für mich. Also Jan Frodeno, ne?
Ja, nee, es ist schon echt eine andere Welt, das muss man schon sagen. Und wenn man so als frischer Kurzdistanz auf die Langdistanz kam, da ist man schon echt erstmal geschockt, ja. Aber auch, ich habe halt das erste Mal gemerkt, dass Energie endlich sein kann. Also ich meine, ich bin das erste Mal beim Ironman in Frankfurt gestartet und bin dann so losgelaufen. Die ersten 10 Kilometer habe ich gedacht, ach, so ganz locker in so einem 38 Minuten. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, oh, das ist ja ein 3,45er Schnitt. Und dann hat es auf einmal Ping gemacht, ja. Und da habe ich gemerkt, weil auf der Kurzdistanz, da, wenn du halt mal Zeit hast, was zu trinken, dann trinkst du halt mal was. Wenn du mal kurz ins Trikot greifen kannst, dann isst halt mal ein Gel. Aber wenn nicht, ist es auch nicht so schlimm, ja. Aber das ist halt einfach fatal, wenn man das auf der Langdistanz dann macht. Und das ist einfach, die Ernährung ist einfach die vierte Disziplin. Und das musste ich echt lernen durch Schmerz, sage ich mal. Und das ist natürlich schon ein krasser Unterschied. Aber andererseits ist es halt auch cool, ja, wenn man einfach so eine extreme Geschwindigkeit gewohnt ist oder so auch eine Waschmaschine da im Schwimmen, dann wäre das immer, wenn da 60, 65 Leute auf eine Boje ballern, dann ist da Mord und Totschlag an dieser Boje. Das ist natürlich schon echt, also Luxuszustände beim Ironman, da denkt man schon, oh ja, endlich mal, jeder Platz für sich, keine Massenschlägerei, man kann sich einfach mal aufs Schwimmen konzentrieren, ja. Und das ist schon was ich wirklich genieße auch. Genau, aber ich will jetzt auch sagen, jetzt über die Jahre hat auch die Qualität auf der Langdistanz immer mehr zugenommen und ich glaube, man kann sich auch jetzt keine Schwächen mehr erlauben und ich weiß halt auch, jetzt wo halt so Leute wie Lucy Charles auf der Langdistanz sind, die Profi-Schwimmer sind und natürlich auch die ganzen Kurzdistanzler, die immer schneller werden, auch langsam auf die Ironman-Distanz übergehen, wie jetzt auch die Norweger bei den Männern, da wird halt die Qualität einfach immer höher und du darfst halt nie stehen bleiben. Das ist halt Leistungssport. Das wird immer außerhalb der Komfortzone gemacht und auch nach 15 Jahren Leistungssport muss man halt immer nach höher im Streben, um da noch mitmachen zu können.
Und dann hast du jetzt wieder angefangen mit ernsthaftem Training und der Weg ist ja noch so furchtbar weit.
Die Zeit rennt.
Was machst du jetzt die ganze Zeit? Ja? Was ist so ein Einstiegstraining? Ja? Was passiert da eigentlich? Was im Laufen schon kurz skizziert. Das ist ja so ein Klassiker. Ne? Erstmal VO2 Max, wieder so ein bisschen, ne, Geschwindigkeit zurückholen und so. Das sind so die Basics. Ne? Mhm.
Ja, wir fangen mit VO2 Max an, also im Laufen zumindest, dass ich halt echt mal die kurzen Sachen mache, Berganläufe mache oder im Rad. Fang mal mit 20 Sekunden Vollgas, 40 Sekunden locker, 20 Sekunden Vollgas, 40 Sekunden locker und dann geht es irgendwann auf 30, 30 und auf 40, 20. Das wird dann schon richtig knapp mit der Luft. Oder mal so ganz niedrige Trittfrequenz, richtig auf Kraft pedalieren. Aber ich mache schon hohe Umfänge. Also ich habe jetzt auch 30 Stunden schon wieder trainiert. Also bei uns, ich meine, ich mache ja auch nicht wirklich Pause, also muss man mal sagen, man hat ja 1,5 bis 2 Wochen habe ich Fit for Fun Training im Jahr und dann geht es sofort wieder weiter, weil wer rastet, der rostet. Von daher will ich auch immer im Rhythmus bleiben, weil ich habe immer das Gefühl, wenn ich jetzt einfach mal 2 Wochen, 3 Wochen gar nichts machen würde, dann würde dann wieder, wenn ich mit dem Laufen anfangen würde, dann wieder diese Knochenhautentzündung und diese ganzen Nickels, sage ich jetzt mal, wieder aufpoppen, und das will man eigentlich gar nicht. Man will da immer schon im Fluss bleiben, und von daher bin ich auch relativ schnell wieder bei meinen normalen Trainingsumfängen. Was ich halt jetzt noch nicht mache, ist, dass ich jetzt Tausender baller oder so im Laufen. Das mache ich jetzt nicht. Also von daher kurze Sachen, kraftige Sachen oder motorische Sachen, so 200er, aber schneller, also länger oder schneller mache ich jetzt noch nichts.
Wie lange sieht bei dir jetzt so ein Trainingslager aus? So zum Auftakt, sage ich jetzt mal. Bist du jetzt hier 2 Wochen,
Mai.
4 Wochen? Ja, wahrscheinlich, wollte ich gerade sagen. Ist das jetzt hier der Winterrückzugsort, bis bei uns in Deutschland auch wieder die Sonne rauskommt? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Also ich bin jetzt wirklich richtig lang da. Ich bin 4 Wochen da.
Oh,
also es gibt nur 4 Wochen. Und dann muss ich leider heim, weil über Weihnachten hier der Club Lasser da komplett am Anschlag zu ist. Also okay. Da ist alles ausgebucht. Und dann komme ich wieder am 9. Januar und bin dann auch noch mal einen Monat wieder hier.
Oh wow, okay. Also schon.
Aber das kann ich halt nur machen, weil ich hier halt wirklich einen super Physio und Osteopathen habe, weil ich bin halt wirklich angewiesen, dass das jemand mein Gestell unter Kontrolle hat. Und da habe ich natürlich, ich meine, ich wohne hier fast wie im La Santa, von daher kenne ich sehr viele Leute und habe da ja wie so eine kleine eigene Familie und eben auch eine super Support, was Physio und Osteopathie angeht. Von daher kann ich auch so lange von zu Hause wegbleiben, ohne dass ich auseinanderbreche.
Das ist ja ein wichtiger Punkt, der gerne mal unterschätzt wird, dass man nicht nur die Möglichkeit hat, irgendwo, wo es schön warm ist, ins Trainingslager zu fahren, sondern vor allem da ja dann auch, naja, idealerweise einen gewissen Bezug dazu hat, zu den Leuten vor Ort. Das ist natürlich immer schön, wenn man da nicht zu, ich sag jetzt mal, zu Fremden kommt, sondern die Leute einen schon kennen und man da so willkommen ist. Aber noch wichtiger ist natürlich gerade für Profisportler, dass man da natürlich auch Leute hat aus dem medizinischen Bereich, egal ob Physio, Osteopath, vielleicht auch ein Arzt, dem man A vertraut, oder idealerweise, wo man halt weiß, der hat was drauf und der ist in der Lage, mich sozusagen gesund zu erhalten, weil man da ja auch nicht, wie du schon gesagt hast vorhin, man ist ja nicht zum Urlaub da. Das war für mich am Anfang auch, wo ich die ersten Male in Kenia war, immer so ein bisschen, mit Fragezeichen versehen. Man kennt am Anfang, wenn man wo neu ist, das erste Mal hingeht, kennst du ja noch nicht so viele Leute. Das Gute ist ja, dass man meistens andere Kollegen kennt, die ja da auch sind und da ja dann immer mal wieder Leute auch schon länger da waren, die dich dann auch mit den entsprechenden Physios oder sonst wie bekannt machen können. Aber das sehe ich, also ist bei mir ähnlich oder jetzt Italien, wenn ich im Sommer in Sestriere in den Bergen bin, bin ich auch sehr froh, dass da der Andrea, übrigens auch Osteopath, vor Ort ist, weil da weißt du halt, okay, wenn ich da 2-3 Mal die Woche vorbeischauen kann, dann ist die Wahrscheinlichkeit doch ungleich höher, dass ich hier irgendwie 200 Kilometer Wochen runterschrubben kann. Das heißt, du hast einen Osteo vor Ort. Wie oft macht man das als Triathletin? Ich habe neulich mal einen Podcast gehört, das ist schon ein bisschen länger her, als Jan, war ich irgendwo im Auto länger unterwegs, als Jan bei Matze Hilscher im Hotel Matze war. Und da habe ich rausgehört, dass der jeden Tag beim Physio ist. Ich weiß aber nicht, ob das...
Der hat einen persönlichen Physio, den er immer mitnimmt. Das ist nochmal eine andere Qualität. Ja.
Ja, ich hatte auch lange Zeit einen eigenen Physio, einen eigenen Physiotherapeuten, den ich immer mitgenommen habe. Physio, klar, wäre schön, wenn man es jeden Tag hätte. Mhm. Aber bei mir, ich mache immer so 2-mal die Woche, gehe ich zum Osteopathen, der Osteopathen mit dem Einknacksen und so, das will man ja doch nicht ständig machen. Ja. Von daher ist es natürlich auch immer eine Gewohnheitssache. Ich bin natürlich von zu Hause gewohnt, dass ich sehr regelmäßig, also ich war eigentlich schon immer jeden Tag beim Physio oder mindestens jeden zweiten Tag, und hier habe ich mich aber echt dran gewöhnt, dass ich 2-mal die Woche gehe.
Mhm.
Und ja, ich meine, es ist auch psychologisch einfach so wichtig für mich, weil du kannst ganz anders Gas geben, wenn du weißt, egal was, ich gebe hier Vollstoff, und selbst wenn ich mit dem Kopf und am Arm da zum Osteopathen gehe, der schraubt mich schon wieder zusammen. Diese Gewissheit muss man einfach haben, weil sonst kann man einfach nicht so in den roten Bereich drehen, oder wenn es ganz speziell zu Wettkämpfen geht, dann muss man einfach wissen, man hat das bestmöglichste Team um einen rum, weil selbst wenn man Einzelsportler ist, ist man einfach von seinem Team abhängig.
Total.
Und das Wichtigste ist halt einfach, dass man gesund bleibt, sonst nützt einem die besten Trainingseinheiten nicht, wenn man halt einfach verletzt ist. Und deswegen ist das für uns echt kriegsentscheidend.
Aber was du vielleicht nicht weißt, Philipp, direkt neben dem Club La Santa ist ein sehr Hardcore-Surfspot. Ja, okay. Wirklich nur für Locals, wo es halt direkt auf die Steine geht. Und die haben halt auch relativ oft, wenn der Spot funktioniert, dann ist das schon richtig eine fette Welle. Mhm. Die haben halt oft zu tun mit Sachen, die man osteopathisch wieder beheben muss. Deshalb ist die Qualität in dem Bereich da auf der Insel extrem hoch, weil es eben viele Leute gibt, die halt von den Wellen einmal wie ein Korkendreher verdreht werden. Und dann musst du jemanden haben, der das kann, ja. Also der weiß, wie man mit Menschen, die, wie du gesagt hast, Anne, mit dem Kopf und am Arm da langkommen, dann funktionieren. Ne?
Da sind ja auch die Sportler wirklich eigentlich die undankbarsten Patienten. Nicht undankbar im Sinne von undankbar, aber wenn man jetzt überlegt, der Beruf eines Physiotherapeuten zielt ja eigentlich darauf ab, irgendwie Menschen mit einem Problem zu helfen. Aber wir tragen ja auch immer dazu bei, dass wir mit neuen Problemen zu den Physios kommen. Oder
wenn man über Sport gesund werden, das muss eigentlich morgen passieren.
Und dann rennt er dir ISG wieder ein oder keine Ahnung. Und dann zwei Tage später bist du wieder da. Ey, ISG, mega geil. Aber du, meine Plantarsehne, ich habe da was auf der Bahn gemacht, irgendwie 25 Mal 100, jetzt ist mit dem Fuß nicht so gut und dann kommst du das nächste Mal wieder, ey, Plantarsehne, geil, ich habe jetzt einen 35er gemacht, aber jetzt hier irgendwie Traktus und so geht das ja die ganze Zeit irgendwie. Deswegen, ich denke mir da oft bei den Physios, die müssen sich auch vorkommen, wie so beim Kampf gegen Windmühlen oder sowas und ja, ich glaube aber, dass die da natürlich auch, so kenne ich das zumindest von meinen Physios, tatsächlich auch das Gefühl haben, A, wertgeschätzt zu sein, aber B, auch Teil eines, tatsächlich, wie du es vorher selber gesagt hast, Teams auch zu sein. Also wir begreifen ja, glaube ich, die Leute, die uns ja maßgeblich helfen in dem, was wir tun, indem wir versuchen, unsere persönlichen Leistungsgrenzen auch auszuloten, ist uns bewusst, dass es ohne Trainer, Physio, Ärzte, sonstiges ja nicht geht. Und ich glaube, die Leute, die da eng mit Sportlern zusammenarbeiten, wissen das ja auch, dass sie da ihren Teil eben dazu beitragen und an so Erfolgen ja dann auch zu Recht auch ein bisschen stolz drauf sein können.
Ja, vor allem, ich finde es halt immer faszinierend, ne? Jeder ordnet sich meinem persönlichen egoistischen Ziel unter. Ich meine, ich habe einen Traum und andere träumen mit mir. Das ist natürlich schon echt so ein Luxusproblem, dass es überhaupt Leute gibt, die sich selbst so hinten anstellen und alles für meinen individuellen Traum machen. Und ich sehe mich immer so ein bisschen als so ein, ja, als so ein altes Auto. Alleine wäre ich gar nichts, aber ich brauche 1000 Mechaniker, die da an mir rumschrauben und aus dem Auto einen Ferrari machen, weil alleine wäre ich halt einfach ein stotterndes Auto in der Garage, ja, und von daher bin ich da super dankbar, dass ich eben seit so vielen Jahren so ein ganz kleines, ganz enges Team habe, wo jedes Rad ineinander läuft und ohne die ich dann auch gar nicht meinen Sport so professionell betreiben kann, also auch mein Manager im Hintergrund zum Beispiel ist ganz, ganz wichtig für mich, weil, ja, ich denke immer, sonst müsste ich unter der Brücke schlafen, also ja, ich würde einfach kein Geld verdienen, ja. Ja. Und solche Leute zu haben, die da wirklich sich den Hintern aufreißen im Hintergrund und nie irgendwie da Gegenleistung dafür wollen, das ist halt wirklich, also es ist schon echt ganz toll, dass es solche selbstlosen Menschen gibt in so einer egoistischen Sportlerwelt.
Ja, aber an der Stelle nochmal vielen Dank an den Frank, der uns ja hier auch maßgeblich geholfen hat, dass das alles so reibungslos geklappt hat, weil wir sind ja bekannt dafür, dass wir sehr, sehr langfristige Anfragen stellen, also mindestens so 1,5 Tage vor dem Termin dann. Ja, und warum? Weil es ja halt immer noch funktioniert, weil es so Menschen gibt wie ein Frank, der sich dann kümmert schnell und ja, wir es dann immer noch irgendwie hinkriegen, dass wir jemanden kennen oder die Verbindung herstellen können. Also deshalb nochmal ganz herzlichen Dank. Sag mal, im Club gibt es ja auch Yoga, Thai-Boxen, Alternativen. Nimmst du sowas überhaupt in dein Training mit auf oder ist zum Beispiel Yoga so eine ganz andere Welt, weil du sagst ja Kraftraum oder spielt das schon in Stretching, Dehnen und sowas auch eine Rolle?
Ich habe wirklich mal eine Zeit lang wirklich Yoga gemacht mit einer anderen Physiotherapeutin noch. Habe da wirklich gemerkt, dass es das Einzige war, wo ich wirklich meine Flexibilität verbessern konnte. Aber zurzeit mache ich das eigentlich nicht, weil ich habe natürlich den Luxus, auch immer zum Physio zu gehen. Das heißt, ich muss nicht aktiv Yoga machen. Ich kann mich quasi passiv yogieren lassen, quasi, damit ich flexibel bin. Und ja, also im Club hier kann man natürlich von früh bis Nacht irgendwelche Kurse belegen, aber das mache ich natürlich gar nicht. Ich bin hier, um zu arbeiten und die anderen Menschen sind hier zum Urlaub machen oder zum Aktivurlaub machen und es wird ja einfach überhaupt nicht in meinen Trainingsplan passen, weil jedes Mal, wenn ich nicht im Schwimmbad, auf dem Fahrrad oder auf der Laufbahn bin, sitze ich hier in meinem schönen Zimmer auf der Couch und esse was oder schlaf und ich habe keine Kapazitäten, auch noch nur eine halbe Stunde mehr irgendwas anders zu machen. Das wird mir einfach zu viel Kraft rauben und das würde einfach, ja, mein Training ist ja wirklich schon an dem absolut maximal möglichen und da muss ich wirklich jede Art an Regeneration nutzen, die ich kriegen kann.
Ja, und dann hast du ja diese doch sehr spezielle Athlet-Trainer-Partnerschaft mit Dan Lorang erwähnt, weil das ist ja schon außergewöhnlich, dass man sich als Kommilitonen trifft und sich dann halt ja gemeinsam in Richtung absoluter Weltspitze weiterentwickelt. Ja, das ist auch eine sehr ungewöhnliche Athletin-Trainer-Verbindung. Aber ihr seht euch ja gar nicht mehr viel. Ja, Dan lebt ist das noch Allgäu? Ja, das ist Allgäu noch, ne?
Nee.
Im Chiemgau, glaube ich. Ja, ist mit Bora Hansgrohe, also dem Radteam, sehr viel unterwegs. Gut, ich gehe mal davon aus, ihr wisst, wie ihr funktioniert untereinander und wie das Training funktioniert. Aber Dan ist halt auch zumindest bekannt, aber vielleicht auch ein bisschen berühmt dafür, dass er immer wieder nach neuen Inputs und nach neuen Ansätzen sucht. Ja, jetzt fängt so eine Trainingssaison wieder neu an. Spürst du schon oder weißt du schon irgendwas, was vielleicht jetzt wieder in eine neue Richtung gehen könnte?
Nee, also bei uns ist es so, ich habe da hundertprozentiges Vertrauen zum Dan, weil ich ja nie vorher einen anderen Trainer hatte. Also kein Mensch auf der Welt kennt, also ihr kennt ja quasi seit dem ersten Herzschlag, den ich im Sport gemacht habe, kennt ja jede Daten von mir. Und ich will da auch gar nicht meine Hirnbatterien damit verschwenden, weil ich ein großer Fan bin, dass alles, was ich nicht selber perfekt kann, ich outsourcen muss. Und ich weiß einfach, dass der Dan da der perfekte Mann dafür ist. Und das ist ja eigentlich schon eine große Leistung, dass man Athleten über, ich glaube, es sind fast 16, 17 Jahre betreuen kann und ihn trotzdem noch jedes Jahr besser macht. Also ich meine, da bin ich selber fasziniert, weil ich mache mir da überhaupt keinen Gedanken. Ich kriege jede Woche meinen Trainingsplan, ich arbeite das einfach ab. Und obwohl ich Sportwissenschaften studiert habe, will ich das gar nicht hinterfragen oder mir da Gedanken machen, warum hat er das jetzt so gemacht? Ich habe da einfach hundertprozentiges Vertrauen, dass das hilft und die Erfahrung zeigt es ja auch, dass ich eigentlich immer beim Rennen topfit an der Startlinie stehen kann oder zumindest so fit, wie ich es eben sein kann, aufgrund von Verletzungen. Von daher, ja, klar kommt immer mal wieder das Neues oder ich gebe auch mal und sage, Dan, ich würde gerne mal, ja, ich glaube, ich muss mein Schwimmen nochmal verbessern. Dann macht er natürlich mehr Schwimmblöcke rein oder so, das kann ich dann schon mitbestimmen. Oder wenn ich sage, ey Dan, ich möchte echt nochmal mein Rad auf ein neues Level bringen. Aber dann kocht er mich auch immer ein wenig runter und sagt, nee, ich meine, das ist eine Komplexleistung und wir machen das schon. Und ja, wie gesagt, ich versuche mich da gar nicht so viel selbst zu hinterfragen, weil es überhaupt keinen Grund gibt für mich, irgendwas zu hinterfragen, weil ich finde, alles läuft sehr gut und sehr erfolgreich. Und ja, dadurch, dass er mich schon so ewig lang kennt und dass wir schon so lange zusammenarbeiten und er, wie gesagt, eben fantastisch da drin ist, Daten zu lesen und zu interpretieren, was mir persönlich ja völlig umpe ist, irgendwie Daten. Also ich bin jetzt ja nie irgendwie was. Aber für Dan ist es natürlich schon wichtig, dadurch, dass er mich eben nicht sieht. Aber ja, die Zusammenarbeit ist einfach über die Jahre so eng und so vertraut, dass ich da nichts hinterfrage groß.
Philipp hat ja mit Renato Canova auch teilweise Trainingspläne bekommen, wo er dann davor sitzt und denkt, okay, entweder falle ich tot um oder ich bin auf einem nächsten Level. Ja, Philipp, also dein Kennenlernen mit Renato war ja doch auch, du hast ihm vertrauen müssen, weil du gesagt hast, okay, ich will was anderes probieren. Dann musst du ja erstmal vertrauen. Du kannst ja nicht alles hinterfragen und alles kritisch hinterfragen, weil das wird nichts. Ja, wo stehst du da jetzt vor der nächsten Saison?
Also ich glaube, was halt ganz schwierig ist, wenn du ganz lange ein bestimmtes Trainingssystem trainiert hast und aus welchem Grund auch immer das wechseln möchtest, dann ist es natürlich so, wenn du davor mit dem Trainingsprinzip oder wie auch immer die Zusammensetzung des Trainings aussah, irgendwie Erfolg hattest, man ist natürlich geneigt, in dieses Schema zurückfallen zu wollen, sage ich jetzt mal. Aber es gibt ja im Sport immer verschiedene Ansätze und verschiedene Wege, irgendwie jemanden besser zu machen. Und ich glaube, man muss halt dann schon, wie du schon gesagt hast, zum einen auch einem neuen System und mit Renato, das ist ja erst seit anderthalb Jahren bei mir jetzt so, sich auch drauf einlassen. Also man muss dann halt auch so konsequent sein, also um zu sehen, ob das funktioniert für einen oder nicht, muss man das natürlich auch möglichst so abtrainieren, wie es denn dann drauf ist, sofern man dazu in der Lage ist. Und ich habe immer noch nicht das Gefühl, dass ich nach eineinhalb Jahren hundertprozentig drin bin. Also ich fand jetzt die Saison in der Vorbereitung auf Berlin lief vieles routinierter für mich schon ab, als es vielleicht noch vor einem, also in den ersten 3, 4, 5 Monaten letztes Jahr der Fall war, weil da so viel Trainings für mich einfach eine Herausforderung waren, wo ich dachte, okay, bei Kurt früher in Regensburg, da hast du halt vielleicht 10 mal 1000 gemacht und wenn halt bei Renato draufsteht 10 mal 2000 oder sowas, dann da hast du halt am Anfang gedacht, wer soll das denn trainieren? Das ist doch unmöglich einfach. Das Problem ist aber, er lebt einem das ja so vor, dass er einfach 50 Jahre lang Athleten trainiert hat, die das offensichtlich ja konnten. Also dann denke ich mir halt immer, versuche ich pragmatisch zu sein und sagen, ja gut, vielleicht konnte ich das am Anfang noch nicht alles umfangsmäßig also in Tempoeinheiten umsetzen oder vom Tempo her, aber man arbeitet dran, besser zu werden und diese Fortschritte sehe ich schon auch und ich glaube, die Trainingsverträglichkeit ist inzwischen jetzt so da, dass es jetzt, glaube ich, erst der Punkt ist, wo diese Trainings, wie soll ich sagen, das Training so richtig erst wirken kann. Insofern bin ich da gespannt drauf, wie wir das dann für die nächste Frühjahrsmarathon-Vorbereitung angehen. Da bin ich wahrscheinlich gerade in einer ähnlichen Phase wie bei Anne. Also ich bin jetzt nicht in einem spezifischen Marathon-Training aktuell schon, weil der nächste Marathon wird wahrscheinlich irgendwann im nächsten April sein. Bis dahin ist ja noch eine Menge Zeit. Üblicherweise sind das ja bei uns so 12 bis 16 Wochen spezifisches Marathon-Training. Aber interessant ist, für mich, also das haben wir aber, glaube ich, hier im Podcast ja auch schon an einer oder anderen Stelle gesagt, es ist ja nicht, dass es dann noch viel mehr geworden ist. Also das Training ist, haben wir vorher auch hier schon drüber gesprochen, man kann, glaube ich, irgendwann einfach nicht mehr noch mehr laufen, weil einfach irgendwann Verletzungsrisiko exponentiell steigt. Irgendwann ist, glaube ich, einfach beim Laufen ein Limit erreicht, was der Körper irgendwie tolerieren kann, zumindest wenn du es mit gewissen Intensitäten noch verbindest. Was natürlich schon geht, ist, wenn man vernünftig läuft an den Tagen zwischen qualitativen Trainingseinheiten und diese Abstände sind bei Renato größer geworden, das sind meistens 2 Tage, wo einfach dann wirklich ruhig trainiert wird. Bei uns dann ruhig heißt halt wirklich 4er-Schnitt oder 4:10 laufen. Und dafür kann man aber, wie ich jetzt festgestellt habe, auch sehr viel längere Einheiten in einem qualitativen Bereich machen, wo man teilweise gut beraten ist, wenn man sich das vorher noch auf einen Zettel aufschreibt und neben die Trinkflasche legt, damit man während des Programms nicht vergisst, was man eigentlich gerade machen muss. Den Fall gab es ja häufiger in Italien im letzten Jahr, wo er dann zum Training kam, morgens um 9:30 Uhr. Wir waren dann schon eingelaufen, aufgewärmt, Schuhe gewechselt und er drückt jedem von uns so ein Blatt Papier in die Hand. Und wir dachten so, wieso? Also warum? Also wenn er jetzt sagen würde 10 mal 1000 oder sowas, dann ist ja, das kriegt man ja, ist ja kein Problem. Aber wenn dann irgendwie steht 1000, 2000, 3000, 4, 3, 2, irgendwie komplett kreuz und quer auf 20 Kilometer kommt, da hast du dann irgendwann auch gedacht, gut, wir haken ab und dann arbeiten wir uns so peu à peu da mal durch. Glaube ich, dass ich jetzt so langsam erst in der Lage bin, glaube ich, diese Trainingsreize, die er mir da vorgibt, so richtig auch umsetzen zu können. Da darf man auch nicht vergessen, natürlich, wenn er irgendwelche Kenianer schon 10 Jahre trainiert oder von mir aus irgendwie Sondre oder die Robertson Twins aus Neuseeland oder wen auch immer, man kann, glaube ich, aber auch, oder es wäre anmaßend zu denken, dass du jetzt dahergehst und sagst, ich wechsle jetzt mein Training und vertraue natürlich Renato, aber dass du dann in der Lage bist, in einem halben Jahr alles trainieren zu können, was Leute trainieren können, die das jetzt halt schon seit 8 oder 10 Jahren machen. So schnell geht das halt auch nicht.
Ja, das ist natürlich der Vorteil der Langfristigkeit, ne? Die du hast mit Dan Orangnane. Ne? Aber gibt es halt auch so einen Zettel, wo du sagst, ach du Scheiße, wenn ich den Dienstag oder den Donnerstag überlebt habe, dann geht es mir besser?
Ja, das ist natürlich, ich habe immer, also normalerweise mache ich mal 3 Belastungstage, 1 Entlastungstag, 2 Belastungstage, 1 Entlastungstag, aber jetzt mache ich gerade 3-1-3-1-3-1-3-1. Und dann merke ich schon, also ich weiß nur, der erste Tag, der ist immer hart laufen, hart schwimmen, der zweite Tag ist immer hart Radfahren, mittelhart schwimmen und locker laufen und der dritte Tag ist immer so ein Longo-Tag, nenne ich es immer. Und also gerade wenn es dann spezifisch wird, dann denke ich manchmal, also ja, ich merke schon, dass sich Dan verändert hat. Also er traut sich einfach mehr, ja, er hat einfach viel mehr Erfahrung durch viele Athleten und ich merke schon, man muss halt einfach, man muss Regelmäßigkeit, klar, Regelmäßigkeit ist der Schlüssel zum Erfolg, aber man muss halt auch immer neue Trainingsreize setzen, das ist halt, wo man wirklich die Balance finden muss und manchmal denke ich mir schon, boah, krass, also das bin ich zu meinen schnellsten Kurzdistanzzeiten nicht gelaufen, wenn ich jetzt 16 mal 1000 gesteigert laufen soll, dann denke ich mir manchmal, das ist eine 25 Kilometer Einheit, ja, und dann denke ich mir, hä, das hätte ich früher nie gemacht. Da sind wir vielleicht 6x1000 gelaufen. Ja, und jetzt laufe ich 16x1000, aber viel schneller wie früher. Aber das ist halt einfach alles möglich, ja. Ich glaube, wir setzen uns immer Limits im Kopf, aber der Körper kann viel mehr als das. Man muss sich einfach nur darauf einlassen, einfach machen und nicht zu viel nachdenken, sondern einfach Schritt für Schritt denken und im Moment bleiben und einfach sein Bestes geben. Und dann wird man irgendwann feststellen, ja krass, ich bin jetzt hier gerade 16 mal 1000 im 320er-Schnitt gelaufen. Ne? Also das ist halt einfach, man traut sich einfach viel zu wenig zu.
Das glaube ich auch.
Also das ja, ist aber, ein Learning. Nochmal ganz kurz, don't do this at home, please, ja, weil ja auch unsere Gemeinde neigt zu Nachahmungstendenzen. Es waren sehr schöne Einheiten, die uns da in dieser Woche auch wieder erreicht haben. Ja, also auch von den Verläufen her. Das ist, Anna, du musst das verstehen, uns werden halt auch die Protokolle aus den Garmin-Auswertungen dann geschickt. Ja. Es war aber eine sehr schöne Zackengeschichte mit einem leichten insgesamten Anstieg. Also da war noch alles in Ordnung, ja. Aber man muss sich da lange drauf vorbereiten, dass man so ein Niveau erreichen kann. Also nicht so bitte 16 mal 1000 jetzt versuchen. Ja, please don't do this at home. Ja, aber Philipp, du wolltest ja, halt auch noch sagen. Probieren. Genau, ja. Philipp, du wolltest halt auch sagen, dass man sich halt an Dinge rantraut, ja, über eine Entwicklungsphase, die man sonst im Kopf einfach für sich negiert hat. Dass man sagt, okay, das kann ich nicht.
Das ist wirklich so. Das passiert ja dann oftmals eher unbewusst. Also, dass man, das ist ja kein Prozess, dass du irgendwie von heute auf morgen sagst, das kann ich nicht, sondern dadurch, dass ich vielleicht auch in den 13 Jahren in Regensburg irgendwann mich dann in der Komfortzone bewegt habe, weil halt viele Trainings an mir ausgerichtet wurden, auch für eine Trainingsgruppe, gab es halt viele Einheiten, da wusstest du, okay, wenn ich das und das kann, dann laufe ich vielleicht die und die Zeit oder. Und es gab selten den Fall, dass ich mal ein Training nicht geschafft habe. Aber wenn du natürlich bei meinem Level in eine Trainingsgruppe kommst, die jetzt von Renato betreut wird, die viel besser sind, da bin ich vielleicht also dritte Liga gefühlt, wenn da natürlich irgendwelche absoluten Weltklasse-Leute sind und siehst, was die machen können. Also das heißt nicht, dass ich denke, das ist nur Talent und das ist in die Wiege gelegt worden, sondern natürlich ist mir schon bewusst, dass über Jahre das Training auch dahingehend bei denen sich aufgebaut hat. Aber wenn du am Anfang natürlich bei so einer neuen Zusammenarbeit solche Programme vorgesetzt bekommst, natürlich vielleicht auch tempotechnisch auf mich runtergebrochen, aber alleine solche Programme siehst, wo du dir denkst, hä, wer macht denn sowas? Hat das schon mal jemand trainieren können? Und das Problem ist, wenn du dann teilweise in Kenia oder in Sestriere oder wo auch immer siehst, dass es andere Leute gibt, die das machen, Julian Wander, Sondre Möhn, keine Ahnung, und denkst dir so, okay, die machen das halt einfach. Okay, sehr krass. Und bei mir hat es halt am Anfang wirklich gebraucht, ich würde sagen, das erste halbe Jahr, vor allem im letzten Jahr bis Valencia-Marathon, wo ich einfach oftmals dachte, das kann ich einfach nicht. Ich glaube nicht, dass ich das kann. Und dann am Anfang, klar, schaffst du es nicht immer. Vielleicht hast du dann immer 80% des Programms geschafft. Aber was dann irgendwann passiert ist, man hat sich halt einfach in so ein Programm fallen lassen. Man hat einfach gesagt, ich fange mit dem ersten Lauf an und dann gucken wir halt mal, wie weit ich hier komme. Und irgendwann war man halt dann in der Lage, das zu schaffen. Auch so das Thema Special Block, was wir im Podcast ja auch schon mal besprochen haben, dass du halt wirklich mal zwei sehr harte Laufeinheiten an einem Tag hast. Da war ich am Anfang einfach, da dachte ich mir, das ist doch unmöglich, dass das jemand machen kann und danach nicht komplett zerstört ist. Es ist so, würde ich jetzt mit 1,5 Jahren Abstand sagen, es ist ganz offensichtlich so, dass man viel mehr schaffen kann, als was man am Anfang vielleicht mental sich vorstellen kann. Mit Geduld, ja, der Disclaimer von Ralf ist hier auch angebracht. Geduld, nicht von jetzt auf gleich, aber mit einer gewissen Hartnäckigkeit kann man sich tatsächlich echt wahnsinnig viele arbeiten, wo man vielleicht in der Ausgangssituation denkt, ah, das ist doch gar nicht möglich.
Ja, das ist, da hatte ich auch mal so ein ganz spannende Erfahrung. Ich weiß noch, wir haben uns da für Olympia vorbereitet und ich musste da All-Outs am Berg machen. Und der Dan hatte mir da ganz komischerweise mal Wattvorgaben gemacht. Mhm. Und jedes Mal, wenn ich eine Wattvorgabe sehe, wo ich denke, oh shit, das schaffe ich nie im Leben, ja, dann drehe ich so durch, dass ich dann echt völlig einbrech. Und dann hat der Dan einfach mir den Wattmesser mal zugeklebt und hat gesagt, und jetzt fährst du einfach. Und dann war ich 10 Watt drüber. Das ist einfach diese Zahl, die man vor Augen hat, mit der verbindet man was. Ja. Und das gibt einem dann ein Limit im Kopf. Das hat man als Läufer dann wahrscheinlich auch. Das ist so eine magische 3-Minuten-Schwelle oder keine Ahnung, die 3,20er-Schwelle bei den Frauen vielleicht. Aber wenn man einfach mal das ausblendet, dann kann man auf einmal viel mehr, weil das einfach diese Schwelle oder dieses Limit im Kopf das Problem ist.
Genau.
Und wenn man das komplett ausblendet, dann ist man auf einmal zu Leistungen fähig, die man nie gedacht hat.
Absolut.
Kannst du ohne Uhr laufen? Ja, ist eines unserer Lieblingsthemen hier, ja, weil Philipp ist vollkommen außerstande, ohne Uhr zu laufen. Ja, da könnte
schwierig.
Ja, läuft er immer um eine Laternenpfahl rum. Ja, kannst du ohne Uhr laufen? Ich bin heute ohne Uhr gelaufen, weil mein Akku leer war, ne, weil ich zu blöd war, es vorher zu laden.
Naja, ich laufe grundsätzlich immer mit Uhr, weil ja da meine Daten braucht. Ja. Das ist die ganz einzige Kommunikation, aber ich schaue da nie drauf. Und ich meine, er macht mir auch immer. Klar, wenn ich auf der Rolle zum Beispiel im Rad bin und fahre in der Walle, da schreibt er mir auch immer Wattbereiche rein, aber ich schaue nie auf die Watt. Ich will immer, dass er mir dazu schreibt, wie soll es sich anfühlen? Mhm. Soll es sich anfühlen wie 70-3 Pace? Soll es sich anfühlen wie jetzt latsche ich aber was geht? Oder soll es sich eher wie Ironman Pace anfühlen? Und dadurch, dass wir das schon so lange machen zusammen, passt es dann immer fast wie auf die Wattzahl genau. Und ich mache das immer alles lieber nach Gefühl, weil ich denke, du hast manchmal einfach Tage, wo es einfach nicht so gut läuft. Und wenn du nur auf diese Zeit fixiert bist und merkst, du schaffst die Zeit nicht, deswegen ist ja die Einheit nicht verloren. Es kommt darauf an, wie es sich anfühlt oder die Intensität ist ja entscheidend. An manchen Tagen schaffst du halt den 3,20er-Pace nicht. Aber dann heißt ja, dass ein 3,30er-Pace nicht den gleichen Effekt haben würde. Ja? Und so umgeht man halt einfach, dass man sagt, nee, heute ist nicht mein Tag, die Einheit schaffe ich halt einfach nicht. Und deswegen, ich würde nie eine Einheit aufhören, nur weil ich irgendwelche Wattvorgaben nicht schaffe, sondern deswegen verlasse ich mich immer auf mein Gefühl und ich muss wissen, wie soll es sich anfühlen, unabhängig von der Zeit. Und so kommt man auch durch jede Einheit durch.
Ja, und das ist natürlich nachher bei einer langen Distanz ja ein wesentlicher Faktor, dass man in sich reinfühlen kann, ja. Und wenn man das mit der Ernährung mal begriffen hat, ja, und das nicht schleifen lässt, dass man dann halt schon fühlt, was Tango ist, dass ob man noch ein bisschen schneller kann, forcieren kann oder jetzt mal eine Stunde rausnehmen muss, ne? Weil darüber reden wir dann ja, ne?
Das ist bei der Langdistanz halt, man muss sich vor allem darauf einstellen, dass man nicht immer Tango tanzen kann. es kommt Phasen, wo es richtig übel wird. Und das Gute ist aber, dass es schon wieder so lange dauert, dass man weiß, es geht auch wieder vorbei. Also, das ist, wie Philipp gesagt hat, man kann es sich einfach nicht vorstellen. Ich meine, ich denke mir das jedes Mal, wenn ich an der Startlinie von einem Ironman denke, ich mal, alter Schwede, 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Radfahren, das mache ich ja nie. Ich würde ja nie im Training 180 Kilometer Radfahren, das mache ich grundsätzlich nicht. Und ich laufe schon mal nicht länger wie 2 Stunden und dann muss ich das alles an einem Tag machen. Das ist eigentlich, diese Vorstellung ist unvorstellbar. Mhm. Aber deswegen muss man eben trainieren, im Moment zu bleiben und sich ganz kleine, verdauliche Häppchen sich das Ganze aufzuteilen, damit das Hirn in der Lage ist, das überhaupt in Angriff zu nehmen und gleich schon so vorkapituliert. Und dann ist man nämlich zu viel mehr imstande. Also das ist genau das, man kann sich es nicht vorstellen, aber man muss sich so in Häppchen präsentieren, dass es eben vorstellbar ist. Und dann schafft man ganz unvorstellbare Dinge.
Ganz einfache, aber gar nicht so einfach umzusetzende Weisheiten. Der Triathletin des Jahres, gerade gekürt worden am vergangenen Wochenende, ja, nicht nur hochverdient, sondern logisch fast, ja. Triathletin des Jahres ist ja eine Publikumswahl. Wie wichtig ist dir das noch, Anne?
Ja, total wichtig. Ich meine, da kann man, glaube ich, nie genug haben davon. Und ich meine, es ist immer wieder eine schöne Bestätigung, weil ich meine, das einmal zu holen ist schön, aber das zu bestätigen ist natürlich die Kunst, dass man halt über lange Zeit oben ist. Das ist eigentlich die Schwierigkeit. Und ich bin da über jedes Jahr dankbar, wo mir das wieder gelingt, nochmal solche Leistungen abzurufen. Und wenn es dann natürlich von außen honoriert wird, ist das natürlich unheimlich schön. Und da freue ich mich total drüber.
Ja, und Philipp, also es ist ein bisschen kleiner, ja, den Award, den wir in dieser Woche, glaube ich, bekommen, es ist ein bisschen kleiner, ja, wir werden zum Lauf-Podcast des Jahres gekürt.
Ja? Herzlichen Glückwunsch.
Ja, danke. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt tatsächlich, aber wir sind natürlich total stolz.
Absolut. Also das hat uns der gute Leo, ich habe jetzt die Mail gar nicht mehr vorliegen, in seinem wiederum Lauf-Podcast hat er, glaube ich, dieses Thema für uns kreiert und macht selber einen Lauf-Podcast. Also da freuen wir uns natürlich, falls du hier zuhörst, Leo. Wir fühlen uns geehrt und freuen uns natürlich A, dass du uns regelmäßig zuhörst und B, dass du uns sozusagen diesen Titel hier verleihst. Ihm ging es tatsächlich auch in seiner Bewertung um die Regelmäßigkeit, Ralf, oder? Das kann man sagen. Er hat sich darauf auch ein bisschen berufen, dass er es krass findet, dass wir jede Woche mit sehr vielen unterschiedlichen und spannenden Gästen hier was raushauen und das jetzt über... Ja, 82 Folgen. Wir haben es mit Anne jetzt hier 82 Folge am Stück, jeden Freitag 6 Uhr online. Da hat er schon gemeint, das ist aller Ehren wert und darüber freuen wir uns natürlich.
Aber was wären wir, Anne, ohne unsere tollen Gäste? Ja, und wir sind total stolz darauf, dass wir deutlich mehr Frauen als Gäste in unserem Podcast bisher hatten als Männer. Ist ja auch nicht selbstverständlich in der Sportszene. Ja, das ist ja so ein Thema halt auch gerade, wenn ich Athleten Deutschland sehe, die sehr darauf schauen, dass es halt mehr Gleichberechtigung gibt, weil Männersport immer noch einen sehr viel größeren Part einnimmt. Ich habe das Gefühl, dass es im Triathlonsport ein Hauch anders ist, in Leichtathletik auch, weil da durchaus auch Frauen in den Mittelpunkt geraten können. In anderen Sportarten ist es sicher sehr viel weniger. Nimmst du das ähnlich wahr?
Also ich muss sagen, diese ganze Diskussion, ich kann eigentlich nie sagen, dass ich mich irgendwann mal ungerecht behandelt gefühlt hätte. Also ich glaube, im Triathlon ist es wirklich so, dass wir bekommen das gleiche Preisgeld, wir bekommen vielleicht nicht immer die gleiche Medienaufmerksamkeit, weil natürlich immer die Herren als Erste starten und natürlich grundsätzlich immer schneller sind. Aber ich will jetzt nicht sagen, dass mich das persönlich irgendwie, dass ich mich da in meiner weiblichen Ehre gekränkt fühle, überhaupt nicht. Ich fühle mich sehr gleichberechtigt und bin sehr glücklich, dass ich in so einer Sportart so eine Sportart betreiben kann, wo auch die Qualität, glaube ich, einfach. Ich meine, in vielen Sportarten ist es vielleicht auch einfach noch, dass die Qualität halt einfach noch nicht so da ist. Ja, und da muss man halt einfach auch an sich selber arbeiten und man muss halt einfach die Qualität liefern und dann kriegt man auch die Aufmerksamkeit. Also ich glaube, das ist halt einfach Survival of the Fittest. Das ist halt nur mal der Leistungssport. Da muss man sich an seiner Leistung messen lassen und Augen auf bei der Berufswahl. Ne?
Außerdem ist das ja so ähnlich wie bei Philipp auch so eine Mitmachsportart, also wo die blanken, ja, die ahnungslosesten Amateuren, so wie ich, ja, mit euch zusammen an einer Startlinie stehen können, macht ja schon einen ganz speziellen Kick aus. Ja, du hast jetzt auch ja die Vergleichsoptionen, weil im olympischen Triathlon ist das ja anders, weil die Strecken halt kleiner sind, da bist du eben in der Eliteklasse unterwegs gewesen. Jetzt bei der halben und bei der Langdistanz ist das eine Mitmachsportart, wo sehr, sehr viele Menschen das gleiche Problem haben, dass sie sich denken, warum mache ich das jetzt hier nochmal mit 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und Marathon laufen. Ja.
Aber das ist halt auch das Schöne, ne? Weil ich glaube, dadurch ist es eben auch so populär, dadurch ist Marathon so populär, dadurch ist Triathlon so populär, weil es eben nicht so völlig weltfremd ist. Ich meine, wenn ich im Fernsehen Skispringen anschaue, denke ich mir, schön, aber ich kann das ja gar nicht einordnen, die Leistung, weil ich ja selber noch nie Ski gesprungen bin und das auch nie in meinem Leben wahrscheinlich ausprobieren kann. Aber es kann einfach jeder rausgehen und laufen und mal schauen, hey, wie fühlt sich denn so ein Viererschnitt an?
Das kann natürlich nicht jeder. Weil das ist viel zu schnell, bist du irre.
Aber dadurch haben wir eben eine super Vergleichbarkeit. Dadurch wird vielleicht auch die Leistung viel mehr wertgeschätzt, weil man es direkt selber ausprobieren kann. Ob jetzt jemand 120 Meter Ski springt oder 125, ich kann ja gar nicht sagen. Also ich könnte vielleicht nur 60 Meter springen, ich weiß es ja nicht. Von daher kann ich die Leistung gar nicht so einordnen. Aber bei uns ist es eben sehr gut vergleichbar und jeder kann sich in Relation zu uns sehen und dann auch die Leistung vielleicht viel mehr würdigen. Und deswegen, ich glaube, das macht auch die Faszination von unserer Sportart aus, dass sie eben offen für jeden ist.
Ja, auch dass man, das ist auch mein Eindruck, dass man so nahbar ist, glaube ich. Also da weiß ich, jetzt kann ich natürlich nur in Teilen für den Triathlon sprechen, weil ich kenne jetzt nicht jeden
Top. Ja, die Top-Triathletinnen und Triathleten sind schon sehr arrogant.
Ja, also, okay, hab ich mir gedacht, alles abgehoben da. Nein, also die meisten, die ich jetzt irgendwie hier und da mal habe kennenlernen dürfen, waren ja auch alle total relaxed und das ist, glaube ich, auch bei dem Großteil der Profi-Marathonläuferinnen und Läufern genauso. Das heißt, also wenn man uns irgendwie jetzt einen Tag vorm Wettkampf oder irgendwie Beispiel, keine Ahnung, Tiergarten irgendwo in Berlin noch rumjoggen sieht und die Leute irgendwie dann ins Gespräch kommen, keine Ahnung, da ist ja jeder total entspannt eigentlich. Und auch das trägt sicherlich dazu bei, glaube ich, dass so diese Verbindung zwischen Amateur- und Profibereich einfach irgendwie eine sehr enge ist im Vergleich zu anderen Sportarten. Ich meine, natürlich spielen hier viel mehr Leute irgendwie Fußball hierzulande, aber wenn sie jetzt ihren, weiß ich nicht, ihren Favorite Fußballclub, also für, bei Ralf sind es natürlich die Bayern, das ist ja klar. nein, aber die werden halt kaum in Berührung kommen können mit ihren, sage ich jetzt mal Anführungszeichen, Idolen oder wie auch immer, weil das einfach in ganz anderen Welten irgendwie stattfindet. Und das ist ja echt das Schöne, dass halt da Triathlon und Laufen einfach irgendwie alles am Boden geblieben ist und ja, Amateur und auch Profi vor einem Rennen, bei einem Rennen, nach einem Rennen irgendwo zusammenkommen kann.
Also vor dem Rennen bin ich schon ein bisschen poröser, muss ich
sagen. Also Anne, nicht nach Selfies fragen, vor dem Rennen.
Ich glaube, ich nicht so nah war, aber auf der
Ja gut, da hat ja auch jeder logischerweise seine Zone. Ne? Ja. Also der nicest Guy in the Sport, Jan Frodeno, in der Woche vor dem ganz großen Rennen, ist ja auch gerne für sich, ja. Da darfst du ihn auch nicht doof von der Seite ansprechen. Aber das ist ja auch wieder ein Stückchen Professionalität, weil irgendwann muss ja auch eine Fokussierung auf so ein Ding stattfinden. Ja, und da geht es ja dann nicht darum, die Distanz zu schaffen, sondern das auf der vielbeschworenen Messerklinge dann zu absolvieren, damit es nicht in eine oder andere
Leistung gemessen, ne? Und, ja, und ich meine, wir müssen dann halt am Tag X abliefern und alle anderen machen das halt einfach auch vielleicht nur als Herausforderung. Ja, die müssen damit nicht ihr Geld verdienen. Und das ist halt einfach schon der Unterschied bei uns. Wir haben halt auch im Langdistanz-Triathlon, genau wie im Marathon, halt nicht unendlich viele Chancen wie Biathleten, ja, die jede Woche drei Möglichkeiten haben, irgendwie auf dem Podest zu stehen. Wir haben vielleicht zwei, maximal dreimal im Jahr die Möglichkeit und da muss man halt wirklich abliefern, weil davon hängt halt unser Paycheck des Monats ab, ne? Also,
absolut.
Ja, dann halt auch sehen.
Ja, deshalb kannst du jetzt auch monatelang auf dieser schönen Insel rumtitschen und dir Wind und Lavagestein um die Ohren fegen lassen. Ja, kriegst du eigentlich irgendwas mit von dem Vulkanausbruch nebendran? Sieht man das an klaren Tagen?
Nee, gar nicht. Also wir sind ja die alleröstlichste Insel. Mhm. Und La Palma ist die allerwestlichste Insel, aber ich verfolge natürlich auch Nachrichten und habe jetzt gehört, dass jetzt wieder da echt schlimme Eruptionen waren und auch Erdbeben und so. Aber ich habe mir heute schon mal die Vulkane angeschaut und die schauen schon sehr vertrocknet und alt aus und die machen noch einen recht ruhigen Eindruck.
Ja, nicht, dass du dann noch in Schwefelregen gerätst oder sowas, ne?
Nein.
Dann verrat uns doch noch, weil du gesagt hast, ja, schon noch mal gerne einen Marathon laufen. Gibt es sowas wie eine Bucketlist, dass du sagst, ja, da möchte ich unbedingt mal gerne laufen oder das möchte ich unbedingt noch mal sportlich unbedingt erleben?
Naja, ich möchte einfach mal wissen, ich meine, bei mir geht es immer, warum mache ich Sport? Ich mache Sport, weil ich wissen will, wo ist die Grenze, wo ist das Limit? Und es ist nicht unbedingt auf einen Sportart fixiert. Also ich könnte auch Tennis spielen oder sonst irgendwas, aber gerade das Laufen, da würde mich halt schon mal interessieren, was bin ich denn imstande wirklich zu laufen? Also ich weiß, ich vergleiche mich natürlich auch, ich hatte jetzt letztes Jahr diese geniale Möglichkeit, dank Corona, muss man ja echt mal sagen, dass ich da in Berlin laufen durfte, bei diesem Invitational 10-Kilometer-Lauf und mich wirklich auch mal in den Besten aus Deutschland messen durfte. Ja, das hat mir ja sonst nie die Chance. Dann sind schon mal so viele gute Deutsche auf einem Haufen und ich habe dann auch noch Zeit, und kann da mitlaufen. Ja. Das habe ich schon gesehen. Ne? Ich meine, ich kann da auch irgendwie mitlaufen. Klar, nicht mit den ganz schnellsten, aber mit einer 33 ist man da jetzt auch nicht unter ferner Liefen. Von daher, denke ich schon, dass ich da auf jeden Fall schneller wie zu 36 laufen kann. Und das würde ich schon gerne mal zeitnah irgendwann mal machen. Möglichst auf einer schnellen Strecke natürlich.
Ja, und dann zwischendurch gab es ja noch so dieses kleine Fun-Event, was wir vom Hessischen Rundfunk da veranstaltet hatten, wo du gegen Gesa Halbmarathon gelaufen bist, ja. Und sie wollte nicht gegen dich verlieren, ja. Sie war jetzt vielleicht sicher nicht auf dem Peak ihrer Leistungsfähigkeit, aber sie wollte nicht gegen dich verlieren, ja. Und die musste sich schon ganz schön strecken, ne?
Ja, vor allem wurden wir halt echt 18 Kilometer zurückgehalten und auf den letzten 3 Kilometer Hindernisspezialisten zu schlagen, ist natürlich etwas vermessen und das hat mich natürlich auch, also da wäre ich ja selber enttäuscht gewesen, wenn sie mich gewinnen hätte lassen. Also das, da merkt man schon, also das ist schon eine andere Athletik, wenn sie anfängt, dann den finalen Kick, den haben wir halt einfach nicht und das war schon toll zu sehen und sei ihr von Herzen gegönnt.
Ja, aber so eine Strecke hast du da nicht vor Augen. Da geht es nur darum, mal zu gucken, wo man schnell laufen kann. Ne? Also, weil viele sagen ja, ja, mal einmal New York oder so, wo man keine Zeit laufen kann. Ja, oder eben Berlin, weil verbindet natürlich viele, ja, Hauptstadt, schnell laufen etc. pp. Ja, brauchen wir ja nicht diskutieren.
Ja, nee, also klar, ich bin Heimwehrrennen. Also ich habe jetzt wirklich, ich bin ja wirklich überall in der Welt schon gewesen und seit Corona schätze ich wirklich die Heimrennen. Und das hat für mich eine ganz tolle Faszination, dann halt wirklich vor heimischem Publikum zu laufen. Das ist wirklich was anderes. Das hat mir halt auch in Rot. Das ist einfach für Deutsche in Deutschland zu laufen, ist einfach was Besonderes. Und Berlin ist eine super schnelle Strecke. Von daher, ich habe mir natürlich schon mal rausgesucht, welche Strecken so schnell sind. Und jetzt Valencia ist jetzt auch nächste Woche. Oder jetzt am Wochenende sogar.
Ist am Wochenende, genau.
Genau, das ist natürlich auch eine schnelle Strecke. Und klar, ich bin natürlich Triathletin und ich muss dann schauen, wie es irgendwie reinpasst, aber das ist auf jeden Fall was, was ich unbedingt nochmal machen will und ist ja auch schön, man muss ja Ziele haben, auf die man hinarbeitet und ja, das möchte ich auf jeden Fall machen, das ist ganz groß auf meiner Bucketlist.
Ja, ihr könnt das jetzt nicht sehen, aber ihre Augen funkeln, ja, also da brennt also, das Feuer schon jetzt, Philipp, ne?
Ja, das ist halt auch für mich als Triathlet, weißt du, ich fange immer mit meiner absolut schlechtesten Sportart an. Ich bin eigentlich den ganzen Tag immer nur am Hinterherhecheln, um eine Sportart zu machen, wo ich gleich von Anfang an mal mit allen, wenn es losgeht, auch dabei bin. Das ist natürlich für mich eine Luxussituation. Und das ist natürlich was, was ich schon, wo ich jetzt auch schon ziemlich geier, muss ich schon sagen.
Also da ist Berlin, glaube ich, schon eine sehr gute Adresse. Also Valencia war letztes Jahr auch sehr schön, schnell ist die Strecke auch, aber gerade vor dem Hintergrund besondere Stimmung, Heimpublikum etc. Für eine schnelle Strecke sicherlich auch, aber auch für den Erlebnisfaktor kann ich dir Berlin auf jeden Fall nur ans Herz legen.
Ja, und Philipp, wird ja gedroppt diese Woche, ja, du bist ja jetzt häufiger in der Hauptstadt, ja.
Echt? Weil, wie kommt das? Ich weiß gar nicht, habe ich gar nicht mitbekommen.
Ne? Ich glaube schon.
Ja, das machen wir es heute nicht mehr. Das machen wir in der nächsten Folge, Leute. Kleiner Cliffhanger für euch zu Hause. Nein, also was Ralf hier anteasert, ist natürlich, wir nehmen heute natürlich nicht am Freitag auf, sonst könnt ihr die Folge ja nicht hören. Die Leute, die das am Freitag hören, werden das wahrscheinlich jetzt heute, also heute ist in dem Fall Mittwoch, schon mitbekommen haben, dass meine sportliche Zukunft in Berlin sein wird. Und zwar als Teil des SCC Pro-Teams und deshalb, ja, wird der Fokus auf Berlin sicherlich auch in den nächsten Jahren noch ein bisschen mehr sein, als es in der Vergangenheit schon der Fall war und ja, da freue ich mich natürlich drauf. Insofern, also Anne, wenn du irgendwie auch mal kurzfristig einen Startplatz brauchst, ich habe da jetzt sehr, sehr gute Kontakte für alle Berliner Events, sage ich jetzt mal.
Ja, das führen wir nächste Woche nochmal aus, was das für Implikationen hat und was dahinter steht und was die Zielsetzung ist etc. Auf jeden Fall ein ganz spannender Move in deinem ja noch blutjungen Läuferleben. Anne, wir haben jetzt fast eine Stunde 40 miteinander verbracht. Super spannend. Total nett, dass du dir so viel Zeit genommen hast, weil es geht ja jetzt auch schon fast von deiner Regeneration ab. Denn es ist Abend, aber du bist ja noch eine Stunde früher als wir, ja, weil Lanzarote ja ein bisschen Timeshift hat zu uns.
Ja, ich muss jetzt auch noch, hier war nämlich die Running Challenge. Die sind hier fünf Tage in Folge, sind hier Läufer gelaufen und muss jetzt gleich in 10 Minuten die Siegerehrung machen. Von daher,
sehr gut. Dann müssen wir uns hier mal sputen.
Anne, vielen Dank. Ja, wünsche dir noch einen tollen Aufenthalt auf Lanzarote. Bleib noch ein bisschen da. Hier ist gerade nicht so schön. Ja. Die im Rennen kannst du wiederkommen, ja, zu Weihnachten.
Ich krieg ein bisschen Trommel.
Ja. Tausend Dank und wünsche noch einen schönen Abend. Danke dir.
Danke.
Wir hören uns nächste Woche, ihr Lieben.